Es ist Montag, 20.03 Uhr. Du hörst den Podcast Teile der Lösung live.
Gespräche mit proaktiven Menschen wie du und ich, die sich nicht aufhalten lassen, unsere Gesellschaft positiv, konstruktiv und nachhaltig zu inspirieren.
Nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der ökologischen, ökonomischen und sozialen Lösungen zu werden, zu sein und zu bleiben.
Für mehr Lebensqualität. Und jetzt geht's los.
Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teile der Lösung live. Es ist mir mal wieder Freude wie Ehre, euch zu diesem spannenden Interview begrüßen zu dürfen. Und heute bei mir ist Adrian, der Perspektivpionier. Als passionierter Outdoor-Parcours-Trainer, aktuell für Kinder und Jugendliche und zukünftiger Erbauer eines Waldspielplatzes, bringt Adrian eine einzigartige Perspektive auf das Spielen und Lernen in der Natur mit. Und Adrian ist nicht nur ein Technikfreak und Kletteraffe, sondern auch ein Künstler, der seine Gedanken und Gefühle durch Musik ausdrückt. Und sein Song Kindsein spiegelt seine Sichtweise auf das Erwachsenwerden und die Wahrung der kindlichen Neugier und Freude wieder. Heute werden wir tiefer in Adrians Philosophie des irgendwie immer Kindseins eintauchen und seine Vision für den Waldspielplatz erkunden und erfahren, wie er mit seiner Musik Menschen berührt und inspiriert. Und besonders spannend wird's, wenn wir der folgenden Frage auf den Grund gehen: Wie kann das Bewahren unseres inneren Kindseins uns helfen, kreativer, glücklicher und erfüllter zu leben? Also bleibt dran, denn das Gespräch verspricht, inspirierend und bewegend zu werden. Adrian, schön, dass du am Start bist.
Ich freue mich riesig. Das war jetzt die richtig krasse Anmoderation. Nice. Das freut mich. Das habe ich noch nie über mich gehört. Das war jetzt eine Premiere. Cool.
Wirklich?
Ja, auf jeden Fall.
Schön, ja, das freut mich.
Auf jeden Fall. Ich bin ja ganz neu im Game. Also, das wissen ja viele nicht. Ich mache erst seit 2 Monaten ungefähr Online-Präsenz. Ja, mittlerweile 3. Wir haben jetzt März. Zwei Monate sind um. Genau. Und vorher war das gar nicht der Öffentlichkeit zugänglich so richtig. Und es war mehr so ein Hype.
Dann bist du mit einem Reel durchgestartet, oder?
Ja, genau. Ich habe ein paar Reels gemacht. Und ich hatte den ersten Monat Kleinigkeiten gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, du hast ja so ein Mikrofon gekauft und eine Funkstrecke gekauft. Deswegen, du wolltest doch mal vor der Kamera sprechen. Mach das doch mal. Und dann habe ich ein Video gemacht. Und das war über das Thema Haltestellen, was Haltestellen für schöne Kommunikationspotenziale bieten, wenn man denn nicht nur am Handy hängt, sondern vielleicht auch mal in den Austausch geht oder vielleicht auch sich ein bisschen bewegt und nicht so rumsitzt die ganze Zeit. Und dann habe ich das Video gemacht und dann war das irgendwie cool. Und dann bin ich 2 Tage später rausgegangen und da habe ich nochmal ein Video gemacht. Und die beiden Videos sind jetzt, das eine ist glaube ich bei über 300.000, das andere ist jetzt bald bei 1 Million Aufrufen.
Wow, Alter.
Und ja, das ist
scheint gut zu sein, was du da gesagt hast.
Ja, offensichtlich. Aber das freut mich natürlich. Weil ich hab natürlich das Gefühl, ich wiederhole mich, weil ich mache seit 10 Jahren nichts anderes, als über diese Themen irgendwie zu denken und zu reden. Aber das halt jetzt mal so sichtbar zu machen, das ist natürlich ein ganz, ganz riesiges Privileg, das so machen zu dürfen und zu können auch.
Voll. Und du nennst dich Pionier, Perspektivpionier. Nicht zu verwechseln mit den Perspektivenpionieren, die gibt's ja auch als Unternehmen.
Genau.
Die machen so Adipositas und Altersanzüge, um auch mal eine andere Perspektive einzunehmen. Fand ich auch ganz spannend, in der Recherche drauf gestoßen. Mhm. Nichtsdestotrotz, Perspektivpionier ist ja trotzdem eine Bezeichnung, die irgendwie suggeriert, eine einzigartige Sichtweise auf die Welt oder innovative Herangehensweisen an Herausforderungen zu haben oder mit sich zu bringen. Wie hat sich denn diese Perspektive im Laufe deines Lebens entwickelt? Kannst du uns so ein konkretes Beispiel geben, wo dieses Perspektivpioniersein einen entscheidenden Unterschied in deinem Leben gemacht haben? Also wo vielleicht ein scheinbares Hindernis zu einer unerwarteten Quelle der Inspiration oder innovativen Lösung wurde?
Ja, du legst mir quasi die Worte in den Mund. Also ein scheinbares Hindernis, es wird tatsächlich ein tatsächliches Hindernis. Weil ich glaube, der Grundgedanke von meiner Haltung kommt auf jeden Fall aus dem Parcoursport. Und ich glaube, die Auseinandersetzung draußen in der Stadt mit den harten Elementen der Stadt, dem Beton und dem Stahl, dann so ein Ziel zu haben, dass man da irgendwie hoch will, hochklettern will oder über so eine Mauer drüber will und dann aber schnell merkt, okay, nee, das funktioniert nicht. Aber ich weiß, dass es gehen müsste eigentlich, aber wieso geht das nicht? Wieso kann ich mich nicht zusammenreißen? Wieso kriege ich mich nicht motiviert, das zu machen? Und da ist dann halt ein riesiger Ehrgeiz mit dabei. Und ja, je öfter man sich da reinbegibt in diese Auseinandersetzung, desto mehr Möglichkeiten bekommt man. Und sobald man das einmal durchbrochen hat und da ein riesiges Potenzial sieht, ist die ganze Sicht auf die Stadt komplett über den Haufen geworfen und auf einmal geht quasi der Himmel auf. Und von da an sieht man eigentlich überall nur Möglichkeiten. Und ich glaube, dieses Perspektiven, das zu pionieren, das ist, ja, ich weiß nicht, für mich ist das so, das mache ich die ganze Zeit eigentlich. Also ich gucke mir was an und bin so, okay, aber wie könnte man das denn noch sehen? Da steckt ja noch mehr hinter, weil je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto tiefer ist quasi das Rabbit Hole, dann hört es eigentlich gar nicht mehr auf. Und die Auseinandersetzung damit, ja, die kann uns halt so viel, vor allem auch mental und persönlich weiterhelfen. Und dann sind wir halt nicht mehr bei diesen tatsächlichen Hindernissen, wie zum Beispiel einer Mauer, sondern halt dem, was dahinter steht. Wieso stehe ich mir im Weg? So, und dieser Step, ja, das ist halt sowas, was irgendwie so auf so einer Metaebene ist. Und, ja. Und wenn man das einmal erlebt hat, dann ist der Übertrag quasi grenzenlos auf andere Themen. Und dann merkt man so, okay, diese ganzen Grenzen, die wir uns die ganze Zeit im Kopf setzen und diese ganzen Kategorien, die fangen halt an, dann alle so dahin zu fallen. Und ja, als ich das so angefangen habe zu verstehen, war ich die ganze Zeit am gucken, okay, was gibt's noch, wo kann man noch was machen, was gibt's noch für Möglichkeiten, und das habe ich mir eigentlich beibehalten. Und dann ist das Ganze irgendwie so jetzt in die Richtung gekommen.
Ja, klingt richtig gut und total sinnvoll, was du sagst. Und dann ist es natürlich auch sinnvoll, dass du Parkour-Trainer bist für Kinder und Jugendliche, weil es ist ja, also dieser Ansatz ist ja in der Bildung, würde ich mal sagen, einer der größten Hebel. Und da sind wir dann auch schon beim Schulsystem. Wie siehst du denn den Einfluss der Schulzeit auf die persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen?
Mhm. Also ja, viel Potenzial, um es mal schön zu sagen. Ja, es gibt einen riesigen Mangel auf jeden Fall an Bewegungsqualität. Und ich habe das Gefühl, durch die Bewegung lernen die Kinder eigentlich am direktesten. Und auch durch das Spiel und diese Zusammenkunft im Körperlichen werden so viele Grenzen erfahren und abgesteckt, und man weiß auf einmal, wo man ist, wo höre ich auf, wo fangen die anderen an, was gibt's für Gruppendynamiken. Und ich glaube, diese Skills, das ist, glaube ich, das, was die Menschen wirklich, wirklich vorwärts bringt, wie wir in der Gruppe dann auch irgendwie funktionieren können, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Ich habe das Gefühl, bei den Kindern vor allem, ja, bei den Erwachsenen auch, aber kommen wir vielleicht später zu. Bei den Kindern vor allem geht das super krass durch die Bewegung ins System rein. Das ist unfassbar. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass dieses Bewegungssystem, was die ganze Zeit eigentlich wachsen will und ausprobieren will und hinfallen will, um zu lernen, wenn das halt auf dem Stuhl sitzt die ganze Zeit und die richtige Lösung quasi liefern muss, wo doch eigentlich die Lösung ist, alles irgendwie zu machen und zu probieren und zu testen, dann führt das ganz schnell dazu, dass ganz viele so Stück für Stück einschlafen oder gar nicht erst an ihr wahres Potenzial kommen. Ja, sehe ich auf jeden Fall riesig viel Potenzial. Ich glaube, das Sitzen ist wirklich so ganz pragmatisch gesehen, so mit das größte Problem. Einfach dieses Inaktivsein. Ich glaube, da geht so viel an Kapazität einfach aus, so über den Tag verteilt. Und inhaltlich, ja, also müssen wir wahrscheinlich nicht drüber streiten. Das ist sehr, sehr rückschrittlich bei vielen Stellen, ne? So, und man merkt auf jeden Fall, dass das, wo das Schulsystem herkommt, aus diesem militärischen Hintergrund, und das merkt man halt. Das ist
preußisch.
Ja, auf jeden Fall. Und auch die, ja, wie man auch sitzt und diese Gebäude und ach ja, das ist ja. Ja, ich bin froh, dass ich da nicht mehr als Kind sein muss. Muss ich sagen, und ich wünsche mir, dass da viele Menschen, die in diesem System auch arbeiten, da so ein bisschen versuchen, das weiter zu lockern und von unten nach oben auch zu ändern.
Wie war denn deine Schulzeit?
Meine Schulzeit. Also ich würde sagen, wenn ich mich jetzt so daran erinnern, wenn ich mich jetzt so daran zurückversetze, auf jeden Fall nicht so super sozial. Also ich bin immer schon so Einzelkind gewesen. Also ich bin kein Einzelkind, aber ich habe mich immer wie ein Einzelkämpfer gefühlt sozusagen. Und ich hatte auch immer Schwierigkeiten, mich so in Gruppen einzufinden. Und es war mir dann auch egal. So, und das hat sich dann auch sehr lange durchgezogen. Und ich hatte, glaube ich, sehr oft ja so ein Alien-Gefühl, so ein bisschen. Dass das ja, der ganze Unterrichtsstoff, das war mir alles zu doof. Hausaufgaben waren mir alles zu doof. Ich hab's einfach nicht gemacht. So, und wenn mich jemand gefragt hat, dann habe ich halt die Antwort gegeben. So, und ich habe mich da irgendwie so ein bisschen fehl am Platz gefühlt, glaube ich, ja. Und dann irgendwann hat man sich dran gewöhnt, dass das halt so ist. Okay, man ist halt dann da, sitzt seine Zeit ab, dann might as well do something with it. Und dann findet man sich irgendwie zurecht. Und dann habe ich mich so durchgemogelt und habe dann mein Abi gemacht, ja. Irgendwann habe ich dann Parcours gefunden und dann war ich auch meiste Zeit irgendwie damit beschäftigt und habe dann das in der Schule als Erholzeit genutzt, quasi.
Naja, das ist schon richtig. Ja, überhaupt, wir haben da ähnliche Erlebnisse gemacht in der Schulzeit. Ich hatte auch nicht so richtig Bock. Und als dann mein Sohn irgendwie auf die Schulzeit losging, habe ich gedacht, shit, was machst du? vorletzte Jahr Kindergarten. Aha. Na gut, zum Glück ist er im September geboren, das heißt, ich konnte noch ein Jahr länger Kindergarten machen. Der ist immer im Waldkindergarten gewesen, es hat ihn auch super gefetzt, den ganzen Tag draußen zu sein. Ich habe gemerkt, wie gut ihm das tut. Und dann hatte ich gedacht, okay, er ist im September geboren, ich lasse ihn noch ein Jahr länger im Kindergarten. Er ist noch viel zu klein für die Schule oder der hatte noch viel mehr Bock. Und dann sind wir durch Deutschland gefahren und haben uns 15 Schulen angeguckt und eine ausgesucht, die uns beiden gefällt. Und wir haben uns für eine freie demokratische Schule entschieden. Und das ist hier in Freiburg, die Kapriole. Die gibt's seit über 25 Jahren. Das heißt, die hat auch ordentlich Erfahrung. Wir haben uns auch so Pionierschulen angeguckt, die so gerade in der Gründung waren, aber das war mir zu unsicher. Ich denke mir dann immer so, die ersten Klassen sind halt so Pionierklassen.
Ja.
Ja, also Pioniersein ist richtig gut. Ja, genau. Ja. Pioniersein ist gut und wichtig, aber das war mir dann doch so ein bisschen zu heikel.
Ja, da muss ja Substanz dran sein für die Kids. Also es ist ja, also es muss ja auch irgendwie
muss erprobt sein, ja. Genau. Die sollten am besten schon irgendwie Kinder da durchgebracht haben und sich mehrfach erneuert und neu erfunden und gefunden und gesetzt haben. Und das ist die Schule und ich bin unglaublich froh und glücklich, dass das geklappt hat und sehe den Mehrwert von dieser Schulzeit für ihn. Der hat da so einen Spaß, ein zweites Zuhause gefunden.
Heftig.
Und der sitzt halt nur still da, wenn er das wirklich will und kann das auch. Also ist nicht so, dass er das nicht kann. Er setzt sich an den Tisch und malt und zeichnet einfach 4 Stunden und steht kein Stück auf. Und ist da so hyperkonzentriert, aber wenn er keinen Bock mehr hat, dann steht er auf und dann rennt er rum und dann macht er, was er will. Und das ist, in seinem Charakter sehe ich, wie gut ihm das tut, dieses Kind sein dürfen und nicht irgendwie, ja, weiß nicht, zu was rangezogen werden, was irgendwie der Wirtschaft dient. Das ist eher so, dass ich das Gefühl habe, er wird halt ein mündiger Bürger, weil es eben auch noch ein demokratisches System dahinter ist. Das heißt, alle Kinder haben eine Stimme und auch die LernbegleiterInnen haben eine Stimme, es sind aber mehr Kinder als Lernbegleiter und deswegen sind die Kinder immer in der Mehrzahl, die machen ihre Schulordnung selber, die können alles am Schulalltag verändern und die Eltern haben im Prinzip, was Schulalltag angeht, überhaupt nichts zu sagen. Und so ist das einfach ein Kinderregime, was da irgendwie positiverweise vor sich hin ökosystemisiert. Kann man das sagen? Weiß ich nicht.
Ja, aber ist ja mega der coole Ansatz. Also, wow. Das klingt richtig krass. Ich bin auf jeden Fall ein Fan von dem, also diese Idee von mündige Bürger werden, das ist ja eigentlich so in der Schule verankert. Und ich finde, also das ist eigentlich voll das geile Ziel, oder? Also das ist ja genau das.
Total, das ist das, was wir brauchen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, das ist auf jeden Fall das, was auch an vielen Stellen fehlt. Wie habt ihr das machen können, dass ihr euch eine Schule einfach in Deutschland aussucht? War das so in Gesamtdeutschland oder seid ihr bei einem Umzug oder habt ihr irgendwie on the road gelebt?
Na, ich bin alleinerziehend und bin so beruflich nicht an Standort gebunden. Das ist natürlich ziemlich ein Vorteil.
Nice.
Aber es gibt auch richtig viele freie Schulen in Deutschland. Also ich glaube, alle 100 Kilometer gibt es eigentlich eine freie Schule. Das heißt, wenn man da umziehen will oder so, muss man gar nicht so weit umziehen. Cool. Und es macht total Sinn, weil die Schulzeit ist richtig, richtig lange und es ist für das Kind ein zweites Zuhause. Und wenn man selber irgendwie, oder das habe ich mir halt gedacht, wenn ich selber ein bisschen flexibel bin, dann kann ich ihm das auf jeden Fall gönnen und schenken, weil ja, die Schulzeit bestimmt so viel vom späteren Leben.
Also 10 Jahre oder so, ist verrückt.
So, wenn du diese ganze Zeit die Erfahrung machst, dass Lernen dir aufgedrückt wird und dass es eigentlich keinen Spaß macht zu lernen, sondern dass es eine Pflichtveranstaltung ist, die du halt nur machst, um konkurrenzfähig zu bleiben, um besser abzuschneiden als die oder ne, diese ganzen Sachen, die da mitspielen, dann hast du später überhaupt keinen Bock mehr zu lernen. Dann denkst du dir, oh, was Neues lernen? Nö, will ich nicht. Und ja, wenn du die Erfahrung aber stattdessen machst, du beteiligst dich und kannst wirkliche Veränderungen in dem Schulgefüge, in dem zweiten Zuhause bewirken, durch dieses demokratische System zum Beispiel, dann gehst du natürlich in die Welt raus und denkst dir, boah, das stinkt mir, ich werde das jetzt verändern und ich werde das in die Hand nehmen.
Ich nehme es in die Hand, genau, ja, genau.
Ja,
genau.
Das ist genau das, was wir brauchen, denke ich.
Auf jeden Fall.
Und ja. Ja, die Kids können Realschule machen, die können dann in einem selbstverwalteten Verein, den sie selber organisieren, wo sie selber sich Lehrer buchen und Unterrichtsräume buchen, können sie ihr Abi schreiben. Mhm. Die bereiten sich dann auf die Französischprüfung im Abitur vor, indem sie Surfunterricht in Frankreich nehmen oder so.
Ja, geil. Mhm. Ja, so kann's gehen, ne? Also ich meine, ist ja pragmatisch auch.
Ja, ja, das ist großartig. Ich glaube, sowas brauchen wir. Wir müssen natürlich gucken, dass es dann irgendwie auch in den Zeitgeist reinkommt. Ich meine, später werden wahrscheinlich Ausbildung und Lehren weitaus besser bezahlt werden als irgendwie hochspezialisierte Fachberufe.
Ja, hoffentlich, hoffentlich.
Wenn die KI dazukommt, dann fallen auch ganz viele Kulturtechniken so weniger an Gewichtung. Ja, auf jeden Fall wird sich die Welt richtig, richtig, richtig doll verändern. Und ich glaube, da ist es wichtig auch zu gucken, dass wir unsere Kids da gut aufstellen und gut rausschicken.
Ja, das Wichtigste ist ja wahrscheinlich, also ich sehe es ganz klar und ich weiß nicht, wie klar das wirklich ist, aber so, wenn man wirklich an die Zukunft denkt, ich glaube, was da ganz entscheidend ist, ist halt die Kompetenz, Probleme kreativ zu lösen. So Probleme, über die wir jetzt noch gar keine Ahnung haben, gar keinen Dunst haben, und dann nützt es ja halt nichts, wenn du Schema ABC drauf hast. So,
ja,
da musst du
ja
halt gucken, okay, wie kannst du mit den Ressourcen, genau, ja, selber denken, aber halt auch in einem neuen Umfeld, in einem neuen Rahmen. Und das geht halt nur, wenn du das halt viel übst, ne? Und wie übt man Kreativität? Indem man es halt die ganze Zeit macht, indem man es die ganze Zeit reinbegibt. Und diese Leute, diese Kinder, die werden die Welt retten. So, also, das kann ja gar nicht anders sein. Wir können ja nicht immer alles so weitermachen wie bisher. Und mit dem Skillset kommt man ja auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Aber das ist interessant, weil ich habe gerade überlegt, als du das gesagt hast, mit dem Lernen in der Schule, habe ich so überlegt, okay, wie war das eigentlich bei mir mit dem Lernantrieb, so, also von der Motivation her. Mhm. Und ich glaube, ich war nämlich auch von der Schule so ein bisschen, wie sagt man, ich habe so einen Dämpfer bekommen, was das Lernen angeht, und war immer so, ja, scheiße, habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht. Und ich glaube, als ich dann angefangen habe, Gitarre zu spielen und Parcours zu machen, das waren so die ersten Momente, wo ich so richtig so ein Lernerlebnis hatte, wo ich so richtig gemerkt, okay, fuck, ich muss das jetzt üben, ich muss da was herausfinden, ich muss mich da irgendwie weiterbilden. Und von da an habe ich Feuer gefangen für das Lernen auch an sich. Und von da an gab es auch kein Halten mehr. Ich bin auch kompletter Autodidakt und ich habe quasi alles, was ich irgendwie kann, dann mir im Selbststudium rausgesucht. Und ich glaube, also wenn das die Schule geschafft hätte, dann wäre es eine richtig gute Schule gewesen. Ich glaube, die Schule, auf der ich war, die war schon sehr gut. Und die Lehrer waren auch schon für das System, also daran bemessen, auf jeden Fall sehr gut. Und
hätte schlimmer kommen können.
Auf jeden Fall. Wenn ich andere Stories höre so von Freunden von mir.
Auf jeden Fall. Ja.
Und dann, wenn ich so denke, so ja, dann fragen die mich, woher weißt du das? Ja, habe ich in Geschichte gelernt. So ja, unser Geschichtslehrer war nie da. Wer hatten das nie? So okay, krass. Wäre vielleicht gut gewesen bei manchen Dingen.
Ja, in der heutigen Zeit bei manchen Dingen auf jeden Fall. Was du eben gesagt hast, ist der Unterschied zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation. Die extrinsische Motivation ist ja von außen aufgelegt. Du kriegst dann gute Noten, das bringt dich in ein gutes Ranking und so. Kriegst vielleicht eine Belohnung von den Eltern irgendwie. Und das andere ist halt intrinsisch. Das heißt, du siehst den wahren Sinn und begreifst den wahren Sinn davon und möchtest es für dich selber, aus dir selbst heraus, halt intrinsisch, also faszinationsorientiertes und gesteuertes Lernen. Und das ist halt die Magie.
Das
und,
ist die Magic.
Das ist absolut die Magic. Aber dann kommen wir nochmal zurück auf ein paar Fragen. Ich habe eine ganze Menge Fragen noch mitgebracht. In deinem Song Kind sein Das ist ja dann auch total bezeichnend. Thematisierst du ja die Sehnsucht nach Unbeschwertheit und auch ein bisschen Kritik an gesellschaftlichen Erwartungen und dem starren Bildungssystem. Ne? Und der Text spiegelt, finde ich, eine tiefgründige Reflexion über das Erwachsenwerden und die damit verbundenen Herausforderungen wieder. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen überlegt, wie du das Schulsystem kritisieren könntest oder wie ich es auch kritisiere. Was bedeutet denn Erwachsenwerden für dich und was bedeutet Erwachsensein für dich?
Ja, das ist eine einfache Frage. okay, vielleicht noch ein kurzer Funfact dazu. Wir haben ja gerade über die Schulzeit geredet. Und als ich mein Abi gemacht habe, das war 2016, da habe ich den Song geschrieben, Kindsein. Also das, der ist schon sehr, sehr alt.
10 Jahre alt, wa?
Ja, genau, ich werde jetzt bald 26, also ja. Also das lustigerweise, das ist ziemlich passend. Der Song war auf jeden Fall, das ist für mich auch mit der Schule so gekoppelt, merkt man ja auch. Erwachsen sein, ja. Also ich glaube, früher war das so, hatte ich da eine sehr festgefahrene Einstellung zu, wo auch, also das hört man eigentlich auch in dem Song, finde ich, dass es sehr, ja, sehr so ein bisschen schwarzmalerisch ist und so, oh nein, das ist alles so starr und das ist alles so tot und mittlerweile habe ich durch viele Situationen lernen dürfen, dass es was ganz Tolles ist, erwachsen zu werden und diese Möglichkeiten zu haben, diese Selbstbestimmtheit und die Kontrolle und all diese Aspekte zu haben. Und ich glaube, erwachsen sein ist einfach eine richtig, richtig krasse Balance. So, also ich hab auch das Gefühl, daran bemessen, dass nicht viele Leute das Erwachsensein wirklich so voll ausfüllen im Potenzial, so, weil ich dann manchmal das Gefühl habe, also ohne jetzt irgendwen angreifen zu wollen oder so, aber das, ich merke das dann schon, dass manche Menschen dann vielleicht noch so in alten Dingen festhängen und dann, wo ich mir denke, okay, aber haben wir jetzt nicht mittlerweile so diesen, dass wir uns, okay, wir haben jetzt das gelernt, wir wissen das jetzt, okay, jetzt können wir uns mal ein bisschen zusammenreißen und aufs Wesentliche konzentrieren und nicht so rumbitschen und rumheulen. So, das denke ich mir dann manchmal, das denke ich mir manchmal schon, genau. Und ja, ich glaube, Erwachsensein für mich auf jeden Fall sehr viel, ja, irgendwie eine Ordnung reinbringen, ohne es tot zu machen. Ne? Also so in irgendwie die Prozesse eine Ordnung reinzubringen, dieses Kreative, ja, so eine Nachhaltigkeit dadurch reinzubringen und irgendwie auch eine Struktur, dass noch mehr rauskommen kann. Weil natürlich ist das Kindsein und das Spontane und das Kreative super wertvoll. Und ich habe das Gefühl, da kommt ganz, ganz viel Energie her. Aber wenn man kein System hat, um diese Energie aufzufangen, also keine eigene Struktur hat, dann geht die Energie auch immer nur in die gleiche Richtung und irgendwann ist es so weg. So, wenn man das aber irgendwie anlegt, also wie so einen kleinen Garten eigentlich, ne? Wenn man die Arbeit reinschickt, dann kommen auf einmal auch die Früchte raus. So, und das dauert natürlich und das ist viel Arbeit und am Anfang denkt man sich vielleicht, jetzt muss ich hier so eine Ordnung anlegen und das habe ich immer noch und ich bin immer noch in manchen Sachen wirklich so, okay, Disziplin, ne? Schwierig.
Ist, glaube ich, auch ein Weg, der bis zum Ende des Lebens einfach geht.
Ich hoffe, ne? Ich hoffe, ja, weil sonst wäre auch langweilig, ne? Irgendwann. Das wäre wahrscheinlich auch sehr langweilig. Nee, aber das ist auf jeden Fall irgendwie. Ja, das merke ich. Das merke ich in Phasen immer wieder bei neuen Aspekten. Und dann denke ich, okay, jetzt habe ich's. Und dann kommt das Leben und haut mir einen neuen Aspekt ins Gesicht und sagt so, und hier, hast du das auch schon? War irgendwie vernünftig gemacht? Und dann bin ich so, okay, anscheinend muss ich noch irgendwas Neues machen.
Ja.
Also auf jeden Fall ein Prozess.
Und du sprichst auch von der traurigen Wahrheit, ne? Das hast du hast ja eben auch angedeutet, dass dieses Erwachsensein eben, das ist die Kunst des Perspektivpioniers, das war verschiedene Perspektiven einzunehmen. Und dann gibt's eben auch die traurige Wahrheit. Aber wie schaffst du das Gleichgewicht zwischen der Darstellung von, weiß ich nicht, Realität und Hoffnung in der Musik zu bewahren?
Ich glaube einfach nicht, dass es irgendwie verschieden ist. Also dass es wirklich getrennt ist, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sich das gegenseitig bedingt. Ich glaube, wenn wir nämlich keine Schattenseiten haben, so, dann können wir ja gar nicht, also dann fehlt halt der Kontrast, dann können wir ja gar nicht das Licht wertschätzen. So, und ich glaube, es ist super einfach zu sagen, irgendwas ist total traurig oder total schön, so. Und das stimmt wahrscheinlich auch, dass das wahr ist, aber es ist halt auch wahr, dass da noch der andere Teil hintersteckt. So, und ich glaube, je mehr man sich damit befasst ja, desto mehr merkt man eigentlich, dass das wirkliche Wunder des Lebens ist eigentlich, dass beides gleichzeitig da ist. Und je nachdem, wo man halt seine Energie hinlenkt, kann man das eine bewundern oder das andere. Aber man kann nicht sagen, das ist jetzt das richtig Geile, das ist das, was wichtig ist. Weil dann wird man ja quasi das Fundament davon nehmen und dann fällt alles weg. So, deswegen, ich habe das Gefühl, ich bin da nicht so in der Dualität. Das ist mehr so eine Einheit, die so eine Dualität vermittelt oder so. Das kommt so rüber, als wäre alles getrennt. Aber eigentlich ist alles das Gleiche.
Das hat Bill Mollison, einer der Begründer der Permakultur, hat so einen schönen Satz gesagt, das Problem ist die Lösung. Das beschäftigt sich auch halt viel damit.
Geil.
Ist halt das, was du eben gesagt hast, ne? Von der einen Seite betrachtet her, ist es vielleicht ein Problem. Es ging aber in der Permakultur ursprünglich in der landbasierten viel um Gärten und Landschaftsplanung und solche Geschichten. Und dann kommt jetzt jemand auf ein Gelände und sieht, das ist alles voller Giersch. Und Giersch ist ja, breitet sich unglaublich krass aus und kriegst du ja ganz schwer weg. Da denkt sich dann, das ist scheiße. Da habe ich jetzt ein richtiges, voll das Problem.
Ja.
Was soll ich denn da jetzt machen? Ich muss extrem viel Energie aufwenden,
um diesen Giersch jetzt weg.
Ganzen Scheiß raus mit Wurzeln, damit ich da meine Beete machen kann.
Mhm.
Und wenn er jetzt aber das Problem zur Lösung macht, dann futtert er den Giersch einfach, weil das eine fantastische Salatpflanze ist. Und er muss überhaupt nichts anbauen, weil das alles von selber wächst. Und kann sich einfach reinlegen und über Monate, über Jahre wahrscheinlich diesen Giersch verzehren. Und das finde ich eine echt spannende Herangehensweise im Leben, wenn man an vermeintliche Probleme stößt, erstmal zu stoppen, anzuhalten und zu überlegen, okay, aus welchen Perspektiven kann ich das betrachten, um diese vermeintliche Schwäche oder Herausforderung zu einer Stärke oder Möglichkeit zu wandeln. Das ist extrem energiesparend, weil ansonsten würde man sich total verrennen und vielleicht in irgendwelchen abstrusen Ideen verhaften, um irgendwas in Bewegung zu setzen, was dann irgendwas anderes Problematisches erzeugt.
Ja, da sind wir super drin. Das können wir richtig gut. Wir können auch richtig gut dann einfach nur 100 Meter lang diesen Tunnel hinterherjagen und sagen, okay, aber das war jetzt das Problem, jetzt müssen wir das auch lösen. Und dann merkt man so, okay, fuck, ich habe jetzt die ganze Energie aufgewendet und eigentlich war die Lösung schon die ganze Zeit da.
Ja.
Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau.
Bist du bereit für den Lernpfad, den ersten Pfad der Wildgestaltung? Das ist deine Eintrittskarte in die faszinierende Welt der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit. Mach dich bereit für eine einjährige Reise, die sich verändern wird. Als Teil des 6. Jahrgangs tauchst du tief in die Nachhaltigkeitskonzepte unserer Zeit ein und erhältst am Ende den begehrten Lernfahrtbrief. Und das Beste, du kannst deine Reise durch den Lehrpfad sogar um ein Jahr verlängern. Aber was erwartet dich? Etwa 90 Seminartage in 13 Modulen, von denen du dir die spannendsten aussuchst, ob Fundraising, Soziokratie, Permakultur, Flake, altes Handwerk, Aktivismus, Wildnispädagogik oder Tiefenökologie. Du gestaltest deinen Weg selbst. Und als Lernling bist du Teil einer lebendigen Gemeinschaft, denn er basiert auf Selbstorganisation und Eigeninitiative. Dafür wirst du zahlreiche Methoden für effektive Gruppenarbeit kennenlernen. Bist du bereit, dich auf dieses Abenteuer einzulassen und Teil einer neuen Bildungsbewegung zu werden? Dann melde dich für den kommenden Jahrgang ab März 2024 an und beginn mit der spannenden Reise auf dem Lernpfad. Mehr Infos und die Anmeldung in 4 Schritten findest du auf wildgestaltung.de/pfade/Lernpfad. Lass uns gemeinsam die Welt ein Stück heller machen.
Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Das ist super spannend. Finde ich richtig gut. Das zeugt von Weitblick und einer wirklichen Ganzheitlichkeit. Ich habe eine kleine... Ja, willst du noch was sagen dazu?
Nee, hau mir die Frage ins Gesicht. Ich bin bereit.
Ich habe eine Frage für alle, die zuschauen oder sich das später anhören und anschauen. In welcher Stadt oder welche Stadt gilt allgemein als der Geburtsort des Parcours? Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Wer es als erstes schreibt oder als zweite oder als dritte, mal gucken, wenn ihr es gleichzeitig schreibt, dann gewinnt ihr einen Freifahrt-Selfcare. Das ist ein Online-Kurs, den schicke ich euch.
Nice.
Zur Verfügung. Also welche Stadt gilt allgemein als Geburtsort des Parcours? nicht verraten, aber wenn du siehst, dass es jemand reinschreibt, ich habe da so einen Löffel vor dem Bildschirm.
Ja, nee, ich habe ich hab keinen Löffel vor dem Bildschirm. Ich sehe, wenn das kommt. Es sind ja nicht ganz so viele Kommentare, deswegen.
Sag Bescheid.
Perfekt. Ich weiß übrigens die Lösung, aber ich sag's dich. wer macht deine Videos, wurde gerade gefragt. Weiß nicht, ist das jetzt eine wichtige Frage?
Ja, wahrscheinlich, ne?
Wie mache ich meine Videos? Ja, ich mache das eigentlich alles selber. Also wenn nicht gerade jemand dabei ist, um die Kamera auf der anderen Straßenseite zu bedienen, damit die nicht geklaut wird, so, dann ist das mal eine andere Person. Aber meistens mache ich das selber. Ja, ich mache eigentlich alles selber. Das ist auch ein Problem, aber ist auch die Lösung.
Ja, Autodidakt halt, ne? Das ist ja auch richtig geil, wenn man jung ist, sich halt richtig breit aufzustellen und sich voll hinzugeben all den Themenbereichen, die einen so interessieren, statt sich irgendwie einem Job dann zu widmen und da so sich extremst zu spezialisieren. Auch cool, will das nicht verurteilen, auf gar keinen Fall. Nur denke ich, für die eigene Kreativität und Persönlichkeitsentwicklung ist es richtig gut, diese Bandbreite des Lebens als junger Mensch zu erforschen und sich da nach der intrinsischen Motivation irgendwie leiten zu lassen. Und ein bisschen Bass zu spielen, ein bisschen Gitarre zu spielen, ein bisschen rumzuklettern, ein bisschen hier Technik, ein bisschen da, tatatatat aus allen Bereichen irgendwie, um dann zu gucken irgendwann, wenn du sagst, okay, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich dieses Erwachsenwerden so weit irgendwie abgeschlossen habe, dass ich mich auch erwachsen sein nennen wollen würde und dann gucke ich, wo ist aus all dem, was ich da zusammengesammelt habe, wie kann ich mir da eine Nische finden, wo ist mein Platz in dem ganzen System, was mache ich damit, um irgendwie ökologisch, ökonomisch, sozial, nachhaltig die Welt mit zu gestalten, um gleichzeitig selber aber auch voll in meiner Kraft sein zu können, dass ich auch was machen kann, was ich die nächsten 45 Jahre vielleicht auch machen kann, ohne dass es mir nach Möglichkeit nach 4, 5, 10 Jahren so richtig hart auf den Sack geht. Und da ist es cool, wenn man am Anfang des Lebens halt viele verschiedene Bildungswege vielleicht auch eingeschlagen hat, um sich dann auch später den Mut zu haben, auch mal zu sagen, okay, jetzt habe ich das, die Lebensphase ist rum, ich sattel jetzt mal um, ich mache jetzt was anderes, das erfüllt mich vielleicht mehr. Es geht ja auch darum, zufrieden zu sein und zufrieden auch alt werden zu können. Das ist total wichtig, an später auch ein bisschen denken.
Definitiv. Was mir auch direkt dazu einfällt, das ist auf jeden Fall das mega krasse Thema. Okay, wo fange ich jetzt an? Das ist ein bisschen schwierig. Dinge sich selber beizubringen, ist, glaube ich, so das, dem ich eigentlich alles zu verdanken habe, was ich irgendwie mache. Und das auch machen zu können, liegt, glaube ich, daran, dass ich einfach so viel Zeit in meinem Leben an einer Sache verbracht habe, quasi im stillen Kämmerlein, getüftelt habe, ausprobiert habe, auf die Schnauze gefallen bin und immer das weitergemacht habe. Und ich habe auf so viele Sachen, glaube ich, unterbewusst, aber auch bewusst quasi drauf geschissen und es nicht gemacht und habe nicht die anderen Sachen gemacht, die anderen vielleicht auch machen, weil ich immer so, ich hatte so einen Drive, immer das weiterzumachen und immer herauszufinden, was geht noch. Und mir war immer klar, je mehr ich das mache, desto mehr habe ich Freiheit am Ende. Also mit dem, was ich irgendwie machen möchte. Und jetzt, so in den letzten Jahren, deswegen bin ich auch hier auf Instagram jetzt und deswegen mache ich das auch in diesem ganzen Format, deswegen habe ich mir den Namen ausgedacht, deswegen habe ich mir das ganze Ding ausgedacht, weil ich irgendwann realisiert habe, so, ey, du hast es jetzt alles gemacht, du hast es erst gemacht, um dich irgendwie kreativ ausdrücken zu können, du hast dir das Musik aufnehmen, schreiben, singen, alles beigebracht, um deine Gedanken in eine Form zu bringen, die dir auch gefällt und die auch vielleicht den Inhalt übersteigt in irgendeiner Form, weil man von außen diese ganzen wundervollen Ideen empfängt und das dann zu was machen kann, was einfach, ja, was auch zeitlos ist. Damit habe ich angefangen und irgendwann habe ich realisiert, okay, krass, und wenn ich jetzt diese Technik nutze und mir noch mehr Sachen auch zu diesem ganzen Vertrieb, diesem, wie bringe ich die Ideen, die ich mache, in eine Form, auch videografisch, und wie kann ich das dann auch übers Internet verteilen, wie kann ich die richtigen Wörter da drauf packen, wie kann ich das richtige die Emotionen damit verpacken, um das rauszuschicken, dann habe ich nämlich gemerkt, okay, dann kann ich auch noch Leuten diese Ideen mitgeben, vielleicht auch noch ein schönes Gefühl mit dabei geben, Optimismus rausgeben, ja, auch wieder da Teil der Lösung zu sein, auch das Motto meines Lebens auf jeden Fall. Lustig auch, dass ihr das so auch als diesen Namen, das fand ich voll krass, weil ich habe das irgendwie die letzten 10 Jahre, sage ich mir das auch, 5, sagen wir 5, muss ich immer fragen, bist du Teil der Lösung oder Teil des Problems? Also, also wenn du dich viel beschwerst über Dinge, über Themen, dann ist das wichtig und richtig, aber bist du auch Teil der Lösung? Dann habe ich nämlich gemerkt, so jetzt fange ich an zu springen, der Kaffee, der haut rein. dann habe ich nämlich gemerkt, dass ich auf einmal Leuten das teilen kann, dass ich das irgendwie teilbar machen kann. Und dann kam so vor 2-3 Jahren die Realisation, okay, du kannst aber auch, das habe ich dann bei anderen Creatoren gesehen, du kannst das ja auch einfach zu deinem Beruf machen. So. Weil was hält dich davon auf? Was hält dich davon ab? Das wollte ich sagen. Sehr gut. Auch gut. Was hält dich davon ab, das nicht auch irgendwie zu deinem Beruf zu machen? So, weil ganz ehrlich, wenn du damit Leute erreichst und ein Leben, also einen Unterschied in deren Leben machen kannst, so, dann ist es doch ein krass geiler Beitrag zur Gesellschaft eigentlich.
Ja.
So, und es ist doch wahrscheinlich auch das, wovon es eigentlich noch viel mehr bräuchte, weil natürlich brauchst du auch irgendwie Jobs, die das System erhalten, aber es sind ja das, die Masse an Jobs, die ja passiert, sind ja für die Profitgewinnung letztlich, ne? Da werden irgendwelche Produkte hergestellt, verkauft, verschickt und so weiter. Und dieses ganze Konsumding, so, das ist ja nichts, was eine wirklich nachhaltige Substanz hat. Also, das kann man ja ersetzen. So. Und ich denke halt, diesen menschlichen Faktor, dieses Wachstum, den Leuten Energie zu geben und die Leute auch irgendwie zu guiden, also irgendwie auch einen Weg zu weisen. So, das habe ich gemerkt, dass ich da auch irgendwie voll den Spaß dran habe und deswegen bin ich auch Trainer geworden, weil ich gemerkt habe, ich habe auch voll den Hang dazu. Sobald ich gemerkt habe, was mir geholfen hat, war das eigentlich selbstverständlich, das anderen Leuten zu zeigen, so, ja, hier ist doch einfach, mach doch mal das und das und das. Und dann ist da irgendwie auch so ein Ding draus geworden, dass ich auf einmal Trainer wurde. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, wie krass ist das eigentlich, dass ich das so zusammenpacken kann, und jetzt meine Zeit damit verbringen kann, daran zu arbeiten, dass das einfach ein eigener Job wird. Und dann stellt sich auch gar nicht die Frage für mich, also das ist auch ein riesiges Privileg dann für mich, so dass ich dann einfach sagen kann, okay, ja, dann ist das halt mein Job. So, und dann arbeite ich darauf hin. Und dann bin ich halt am Ende da und dann ist halt meine Aufgabe, rauszugehen, mich vor die Kamera zu stellen, mich zum Affen zu machen und dann irgendwie halt zu sagen, yo Leute, hey, let's go, positive Energie, das Ganze noch mit ein bisschen Gesellschaftskritik positiv verschmelzen, ja, dann ist es doch geil. Und davon brauchst du doch mehr eigentlich, oder? Also natürlich ist es nichts für alle. So sollte jetzt nicht jeder irgendwie denken, das machen jetzt alle so, weil dann funktioniert es natürlich auch nicht. Aber das ist natürlich eine super krasse Energiequelle.
Ich sehe das bei dir aber auch auf jeden Fall als nur ersten Schritt. Ich meine, andere studieren irgendwie 10 Jahre lang und bilden sich aus und gehen dann erst in den Job. Bei dir ist es jetzt, du studierst im Prinzip das Leben und das, was dich fasziniert,
ja,
und machst es jetzt, aber das hört ja jetzt nicht damit auf, dass du 1-2 Songs im Jahr schreibst und dann ab und zu ein paar Instagram-Videos veröffentlichst oder so.
1-2 ist gut.
Naja. Aber das, also ich denke, das geht ja weiter, ne? Du wirst jetzt eine Reichweite aufbauen, du wirst mehr Leute inspirieren, es kommen mehr Leute, die sagen, hey, das ist ja richtig geil, was du machst. Du machst es bisher nur für Kinder und Jugendliche, du hast Bock, das auf Erwachsene zu erweitern. Du baust einen Waldspielplatz oder planst solche Geschichten. Ne, das wird ja jetzt nicht.
Ach, das wird ja
mehr.
Das hört viel mehr auf.
Ne, das wird viel mehr. Das denke ich auch. Von daher ist es, würde ich das gar nicht so runterspielen, als das ist jetzt nur eine Arbeit, die vielleicht Menschen dazu inspiriert, mehr auf sich selbst zu achten und mehr auf irgendwie aufeinander zu achten und so. Das ist es vielleicht jetzt. Und das ist vielleicht auch noch ganz am Anfang im Jetzt, aber jetzt mal irgendwie 5 Jahre weiter betrachtet, 6-7 Jahre weiter betrachtet, kann das eine richtig, richtig schöne Blüte und einen richtig schönen Samen dann nochmal später mit sich bringen. Von daher bin ich ziemlich zuversichtlich und ich glaube, dass du sowas brauchst, genau sowas brauchst halt in der heutigen Zeit, dieses ganze ökonomische System komplett mit der Geopolitik vernetzt, ist halt ein richtig, richtig krasses Konstrukt, was super, also wie ein echt abgefahrenes Ökosystem ist. Und wir fahren eine Schiene, die so nicht so richtig gut funktioniert. Also für die Einzelnen und für die Welt ist, also, aber wir können auch nicht von jetzt auf gleich sagen, okay, kein Konsum mehr oder so.
Ach nein.
Das muss alles irgendwie, das muss strategisch sein, das darf nicht taktisch sein, also nicht kurzfristig, sondern eben langfristig organisiert. Und um eine Wende voranzutreiben, ist halt ein riesen fetter Dampfer und den wendest du nicht mal mit einem U-Turn, sonst zerreißt den total. Komplett. Und das wollen wir ja auch nicht, das ist ja auch blöd irgendwie, sondern wir müssen das langsam blöd ja, Stück für Stück vorbereiten. Und das wird Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht nicht, aber lange dauern. Und dafür braucht es eben auch, es braucht auch die Erfahrung, ne? Wir müssen auch erstmal all das machen. Wenn du deinen Job machst jetzt, du wirst so viele Erfahrungen dabei sammeln, so viel im Erwachsenwerden dich üben, bis du irgendwann erwachsen bist und dann halt wirklich ein wirklich essentieller und wichtiger Teil in diesem Ökosystem Deutschland auch sein. Von daher ist deine Arbeit, die du jetzt angefangen hast, finde ich großartig und zukunftsfähig.
Das Schöne ist ja auch, jetzt ist es sichtbar. So vorher war die Arbeit, war ja auch da. So, und die letzten 10 Jahre waren halt hinter der Kamera. So, und jetzt ist es halt so, okay, jetzt lernen wir auch noch das Ganze irgendwie so in eine Welt zu packen, die auf Social Media alleine so verzerrt ist und so challenging ist.
Schon abgefahren, ja.
Weil das ist ja auch voll die krasse Aufgabe, dieses wundervolle Leben, was vor Energie strotzt, in dieses Format zu packen. So, das ist halt, das ist auf jeden Fall, das ist sehr, sehr schwierig. Aber ich bin mega zuversichtlich, weil ich halt wirklich glaube, dieser ganze Change, den wir brauchen, diese ganze Veränderung, natürlich ist das super viel und das ist halt so groß und du meinst schon, der U-Turn, der tut's nicht. So, und ich glaube auch gar nicht, dass wir einen krassen U-Turn brauchen. Ich glaube, das, was auf jeden Fall wirklich einen Unterschied macht, und da kann ich immer nur an die einzelnen Leute appellieren, so ihr seid so mächtig, das, was ihr jeden Tag tut, das entscheidet einfach alles, so, weil man verliert sich vielleicht auch schnell darin, dass man so machtlos ist, weil die Welt, das ist so große geopolitische Dinge und da hat man gar keinen Einfluss drauf, aber ich glaube, dann vergisst man schnell, dass der Einfluss, den man hat, ja, den hat man in der Hand, weil alles, was du tun kannst, um die Welt zu beeinflussen, ist halt das, wozu du dich entscheidest. So, weil mehr hast du ja nicht. Alles, was du, also die Dinge, die du jeden Tag tust, wie du mit dir umgehst, wie du mit deinen Freunden, mit deiner Familie umgehst, mit den Leuten, mit denen du Kontakt hast. Diese Dinge, das kannst du beeinflussen. So, und wenn du halt. Und
Kaufentscheidungen oder Konsum.
Genau. Ja, genau. Das ist ja auch der Alltag. Genau. Also, ne, auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtiger Punkt. So, das, was du halt auch kaufst, ne. Also, sei dir dem bewusst, wie, in welcher Weise wählst du für bestimmte Weisen und Wege, so, ne? Also, ja. Letztendlich ist ja Kaufen auch nichts anderes als eine Stimme abgeben bei Angebot und Nachfrage, so, es irgendwie, liegt auf der Hand. Und dann von da ausgehend einfach sich bewusst zu machen, dass diese Energie, die man reingibt in seinen Dunstkreis, ne? Also so die Leute, die um einen herum sind, so. Damit veränderst du die Welt, so, weil,
ist ja deine Welt im Prinzip.
Es ist ja auch die fucking Welt. Es ist doch die komplette fucking Welt. Weil am Ende sind wir alle, wie ist das, über maximal 3 Personen,
ich glaub,
oder so?
Sieben?
Ja. Über 7 Personen ist ja auch, ist scheiße wenig. Mit der gesamten Welt verbunden. So, und das ist ja schon wieder so ein, das zeigt ja wieder so offensichtlich, was du tust mit den direkten Kontakt. Und da sehe ich wirklich das größte Potenzial, auch wie wir da miteinander reden, weil immer wenn ich mit den Leuten in den Kontakt komme und wir offen reden und offen austauschen, dann entsteht so viel positive Energie und das kann man auch so gut in so eine Tatkraft umsetzen. Und, und ich habe das Gefühl, da ist eigentlich das Gold begraben, weil man halt schnell, wie gesagt, in diesem Bild von, oh, alles ist so groß und ich bin so machtlos, so, was auch, ist super legitim, ne? Ich merke das ja auch, dass man das fühlt, und so wie die Medien aufgemacht sind und so, das hängt natürlich alles ganz, ganz stark miteinander zusammen. Aber da halt nicht den Fokus zu verlieren und zu merken, okay, ja, das ist alles richtig, so, und vielleicht ist auch was dran an diesem großen Bild, aber das, was ich wirklich machen kann und wo eine Veränderung stattfindet, das ist halt hier bei mir und so, wie ich mit den Leuten umgehe. Wenn ich überlege, das ist so krass, ich bin seit 2016 ernähre ich mich vegan, so, und dieses Thema, das ist ja auch super polarisiert und ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, tut dies oder tut das, aber ich finde es super krass, mal sich mal klar zu machen, von dieser Wirkungsweise, was wir eigentlich für einen Einfluss haben auf die anderen. Weil ich habe nämlich dann realisiert über meine Freunde, okay, ja, eigentlich finde ich das nicht so geil, dass irgendjemand jetzt für mich sterben muss und ne, irgendjemand, also ich jetzt nicht Tiere komplett vermenschlichen so, aber als empathische Wesen so, ich habe das Gefühl, die wollen leben, die wollen Freiheit, die wollen Freunde, so wie wir auch so. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie allen Säugetieren mehr oder weniger inne. Das einzuschränken, eigentlich, wenn ich mich in deren Perspektive versetze, so, wenn ich an der Stelle wäre, hätte ich keinen Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. So, und dann ist es für mich irgendwie so die logische Konsequenz gewesen, okay, dann Kapitalismus, die Nachfrage schafft das Angebot, okay, also eigentlich nichts mehr davon kaufen. So, okay, das ist erstmal jetzt vielleicht so ein logischer Step. Und dann aber diese Steps, die ich hatte, mit anderen Leuten in der Diskussion irgendwie zu erleben, okay, wie ist da die Haltung und was sagt dein Herz dazu? Wenn du dich in diese Lage versetzt, fühlst du das auch? Also würdest du das auch sagen? Dann ja, auf jeden Fall. So, und dann kommt so eine Reaktion zurück und auf einmal 3 Jahre später sind irgendwie 50 Leute oder 50 von meinen Freunden, die ich kenne, auf einmal entweder viel, viel näher da dran, ganz, ganz wenig von diesen Produkten zu kaufen, oder haben es auch komplett gelassen und sind auch vegan. So. Einfach nur, weil ich in den Austausch gegangen bin, so, und nicht jetzt irgendwie dogmatisch und gesagt habe, mach mal dies so, mach mal das so, aber einfach so mit so einer offenen Haltung geguckt habe, okay, wie fühlst du dich denn? Also, hast du da auch irgendwie so eine Connection zu, wenn du dich in diese Perspektive reinversetzt? So. Und das ist ja, das hört ja nicht nur bei dem Thema auf, es geht ja eigentlich um alle Themen, so. Mhm. Und wenn wir halt lernen, zu sehen, dass diese ganzen Dogmen und dieses ganze einfache Schwarz-Weiß-Denken, dass da auch irgendwie Wahrheit hintersteckt, ja? Weil man kann halt nicht sagen, so, ja, ich habe die Wahrheit und alle anderen lügen. Nee, wie gesagt, man muss schon sehen, dass das, was deine Lügen sind, ist die Wahrheit der anderen. So, das ist ganz klar miteinander verkoppelt. So, und nur wenn wir in diesen Austausch gehen und das sichtbar machen, dann kann so viel passieren. So, und das würde nicht geschehen, wenn ich nur die ganze Zeit zu Hause sitze und sage so, ja, boah, meine Freundin interessiert das sowieso nicht, oder meine Familie. Die Familie, allein die Familie, ne? Wie viele Menschen ich kenne, die ein zerrüttetes Verhältnis zu ihrer Familie haben, leider. Ich habe ein super Verhältnis, muss ich sagen. Ich bin super dankbar. Das ist ganz toll und ich finde es super wertvoll. Weil den Austausch und den Einfluss auch, den man da haben kann, wie man sich gegenseitig bereichern kann, passiert nur in diesem Diskurs, wenn man da offen bleibt. So. Und wenn man sich das nicht bewahrt, auch mit so einem, ja, natürlich auch irgendwie Optimismus, aber halt, wie gesagt, immer auch diese Perspektive und den Respekt zu halten, okay, das, was du siehst, ist wahr. So, das ist richtig. So, natürlich, da ist was dran. Ich glaube, wenn wir das mitnehmen, dann können wir wirklich die ganze Welt verändern. Und das geht dann echt wie ein Lauffeuer. Weil was macht man dann? Letztendlich sucht man halt nach Gemeinsamkeiten und nicht mehr nach Unterschieden. Und ich glaube, damit hat man eigentlich.
Das ist schon mal sehr, sehr viel wert, ja.
Das ist krass. Ja. Also dann denke ich mir, okay, klar kannst du die Welt ändern, gar kein Problem. Fang einfach da an, wo du bist und guck in deinem Kreis herum. So und verbindet euch und schaut und redet miteinander. So und versucht es nicht so einfach zu sehen, sondern gebt euch dieser Challenge hin, dass es halt einfach alles fucking komplex ist. So, das Leben ist einfach weird und es ist so verrückt, dass das, was für dich unumstößlich wahr ist, die krasseste Lüge für irgendwen zu sein scheint. Und dann ist es doch der beste Weg hinzugehen und zu zeigen, hey, ich erlebe das so und so und so. Kann man das nachvollziehen? Ach ja, krass, sehe ich jetzt auf einmal auch. Und das ist das, was ich machen will. Ne? Das irgendwie auch auf größere Sicht, auf größerer Fläche sichtbar zu machen.
Ja, das ist total wichtig. Also es ist einerseits super schön, wenn man privilegiert genug aufgewachsen ist, dass man solch reflektive Gedanken irgendwie haben kann und äußern kann. Und dann besteht es meiner Meinung nach auch in der Verantwortung der Menschen, die dieses Privileg genießen, eben das möglichst kompakt so zu vermitteln, dass es leicht verständlich und nachvollziehbar und reproduzierbar für andere ist, sodass möglichst viele auf so eine selbstreflektive Ebene kommen können, damit ihre Lebensqualität steigen kann. Ja? Und es ist natürlich auch viel besser in der Diskussion, in einem Diskurs. Wir haben oft irgendwie, dann beharren wir auf unserer Meinung und dann sagt jemand die Meinung und aus Trotz sagt jemand die andere Meinung. Das ist dieses Extrinsische, was wir irgendwie aus der Schule kennen und was dann auch so Kindsein bedeutet ja auch, dass wir alle in uns ein kleines Kind haben, was auch verletzt ist, was auch trotzig sein kann, was auf das Eltern-Ich reagiert, was auf das und so weiter.
Ne? Gehört alles dazu.
Gehört alles dazu. Und da finde ich diese Art ziemlich smart, dieses Perspektivspiel mit reinzubringen, weil im Endeffekt der Lerneffekt ist am größten, wenn wir es für uns selbst erfahren. Ich glaube, Paulo Coelho hat mal gesagt, lehren heißt zeigen, dass es möglich ist, und lernen heißt für sich selbst erfahren. Das heißt, wenn du sagst, nimm doch mal die Perspektive, wie wäre das für dich, dann kommen die Menschen eben selber auf die Idee, und dann ist es ein nachhaltiges Lernen.
Klar, das behält man dann auch, ne? Wenn man da einmal selber drauf gekommen ist, dann hast du es für immer.
Ja, es bringt also überhaupt nichts, irgendwie Leute mit Argumenten von irgendwas zu überzeugen. Im Endeffekt müssen sie die Argumente selber herauskriegen, selber verstehen, nachvollziehen, und es muss für sie Sinn machen. Und das Streiten, das muss einfach auch wieder irgendwie okay sein, verschiedene ja. Meinungen haben zu dürfen und die aneinander zu schätzen, weil das ist ja ein Zuwachs an Perspektiven.
Was uns bereichert, ja klar.
Sonst würden wir ja, wenn wir alle das Gleiche denken würden, alle der Gleichen, dann würden wir ja einen Holzweg absolut konsequent bis zum Ende gehen und würden dann denken, ach scheiße, das war aber blöd, hätte mal jemand gesagt, ja, ist ein Holzweg so, dann wären wir ein bisschen vorsichtiger gewesen.
Ja, also kann das Ziel sein, wirklich nicht, nein.
Ja.
Deswegen bin ich auch so dankbar, dass es, das finde ich auch eigentlich ein riesiges Potenzial an Social Media zum Beispiel, tatsächlich, also diese ganzen Kommentarfunktionen und auch der Austausch, so, voll wertvoll, weil dadurch merkt man halt, okay, das, was ich die ganze Zeit gedacht habe, was wahr ist, ist für andere auch ganz anders. Also, und dann merkt man, okay, krass, ich habe gedacht, das ist richtig oder das war für mich so eine Sache, und auf einmal fächert sich das so auf und man sieht, okay, es ist so viel mehr da drin eigentlich, und man kann auch so viel mehr da drin noch lernen und rausziehen, und es muss dann auch gar nicht heißen, okay, ach fuck, ich bin jetzt, liege jetzt irgendwie falsch oder so. Nee, es erweitert es einfach noch um so viele Punkte mehr. Und was ich noch sagen wollte, du hast vorhin gesagt, dass das eine Sache von Privilegien ist. Und ich habe das Gefühl, diese ganzen Privilegien, die wir haben, so, ich persönlich empfinde das als so eine krasse Pflicht, die irgendwie zum Guten zu nutzen, so. Und jetzt gar nicht dogmatisch gut schlecht, aber so in einer produktiven Weise, dass ich das Gefühl habe, dass das irgendwie ja zu mehr von dieser Essenz führt. So, also wenn ich ich bin ja das krasseste Beispiel dafür, ne, weißt du, ich bin ein weißer Mann in Europa, so, und ich bin hier aufgewachsen, und ich musste mich niemals um irgendwie mangelnde Liebe sorgen, so, ich wurde immer umsorgt, meine Eltern haben mich bei allem unterstützt, was ich machen wollte, ich konnte gegen die Wand rennen, so, die haben das cool gefunden, so, und dann habe ich halt irgendwann angefangen, hier mein Technikzeug zu machen. Ich habe ja hier alles an Technik, an Videokram, an Audiokram. Das ist ja überhaupt gar nicht selbstverständlich. Und dann ich hatte alle Zeit der Welt, um das zu machen. So, ich konnte mir am Ende meinen eigenen Job aussuchen. So, und bin jetzt fucking Parkour-Trainer. So, was ich meine, ich habe auch noch eine Trainerausbildung gemacht, aber das ist nicht im Zeitumfang zu vergleichen mit einer klassischen Ausbildung oder so. Und ich habe mir das alles irgendwie so zusammengewurstelt, und das kann natürlich nicht jeder, so, und das ist irgendwie ganz klar, und deswegen ist es halt für mich umso krasser und wichtiger auch vom Gefühl her, dass ich diese Pflicht habe. Ich habe so ein riesiges Pflichtbewusstsein dafür, dass ich das dann auch irgendwie zum Guten nutzen muss. Und das, ich meine, gut, das führt natürlich auch zu viel Leidensdruck, weil ich natürlich mich dann super krass und auch unter Druck setze und dann sage, okay, ich muss jetzt mit dem höchsten Anspruch diese Message perfekt verpacken, dass das möglichst viele Leute erreicht, weil sonst vergeude ich ja mein Potenzial. Und dann werde ich ja der Welt nicht gerecht, weil die Welt hat mir so viel geschenkt und ich bin nicht in der Lage dazu, das jetzt in eine perfekte Form zu packen und das ist multipliziert, dieses Glück und dieses Erleben. Ja, also das lerne ich auf jeden Fall noch, dass ich da mich ein bisschen entschleunige, auch in diesem Anspruch an mich selber.
Aber dieser kleine Anspruch ist ja auch ganz gut.
Kleiner Anspruch ist super, und ich glaube, wenn ich den nicht hätte, dann wäre ich auch nicht hier, wo ich jetzt bin. Deswegen, ich bin auch sehr dankbar für, dass ich diesen Antrieb habe. Aber an manchen Stellen ist es dann doch, glaube ich, ein bisschen zu viel, und da könnte ich ein bisschen runter. Jetzt aktuell zum Beispiel, guck mal, ganz geil eigentlich zu sagen. Jetzt aktuell merke ich durch diesen plötzlichen Hype, der so entstanden ist, und jetzt habe ich irgendwie im letzten Monat alle meine Follower bekommen eigentlich. Vor einem Monat hatte ich halt 70 Follower, so, und dann jetzt bin ich auf einmal bei 14.000, so, bin so, okay, what the fuck, was geht hier ab? Und das ist natürlich auf einmal hat sich mein ganzer Alltag verändert, ne? So, und der hat sich halt vor allem, mein Anspruch ist halt gleich geblieben, aber auf einmal merke ich, okay, ich habe vor ein paar Monaten habe ich nicht irgendwie jeden Tag an Video machen gedacht. So, da war ich mit ganz anderen Dingen beschäftigt und jetzt bin ich so, okay, jetzt muss ich auch noch das nächste Video machen. Jetzt muss ich auch noch hier den nächsten Song und ich bin im Verzug mit dem Song und dann braucht der Song ja auch noch eine Woche im Mixing und dann nochmal eine Woche im Release und dann, es gibt die nächsten zwei Wochen auf keinen Fall einen Song jetzt und ich bin so, oh mein Gott, jetzt muss ich noch ein Video machen, jetzt habe ich die letzten Tage auch nichts hochgeladen. Ja, aber das ist doch voll okay, weil ich mache das mit diesen Videos in diesem Style jetzt halt seit einem Monat so und dann ist es auch voll okay, das einfach mal, ja, langsam anzugehen, so. Aber das Pflichtbewusstsein ist nicht wegzudenken für mich. Also deswegen das mit den Privilegien. Ich bin mir so bewusst darüber, dass das wirklich absolut keine Selbstverständlichkeit ist und dass es halt wirklich ein Geschenk ist. Aber deswegen muss ich es ja auch machen. Deswegen, ich habe gar keine andere Wahl, als das irgendwie in ein cooles Format zu packen und mir rauszusuchen, was könnte ein cooles Format sein, um das auch teilbar zu machen. So, weil das Letzte, was ich will, ist, dass ich irgendwo ein Video mache und die Leute sich alle denken, so, ja, okay, toll, du hast deinen Spaß und jetzt, so, also was bringt mir das? So, weil dann kann ich es auch lassen. So, weil meinen Spaß habe ich auch alleine. So, dann kann ich den ganzen Quatsch hier wegtun. So, ich war auch ganz, ich bin auch ganz lange ohne Social Media happy. So, ist gar kein Problem. So, ich mach das auch nicht jetzt, um irgendwie zu zeigen, oh, seht mich an, das ist so toll. Nein, ich versuche halt wirklich, dass diese ganzen Möglichkeiten, die ich sehe, und ich sehe noch so viel mehr Möglichkeiten, also das ist natürlich auch immer, wir haben jetzt viel inhaltlich geredet, so, auch diesen gesellschaftlichen Aspekt und diesen Wachstumsaspekt daran gesehen, aber ich sehe natürlich auch ganz viele Perspektiven, die auch technisch noch nicht umgesetzt wurden. So, wenn ich daran denke, ich bin Parkourläufer und ich kletter durch die Stadt und ich habe meine Kamera dabei, und ich bin immer am Überlegen, okay, wie kann ich diese Kamera an irgendwelche weirden Orte platzieren? Wie kann ich irgendwie meine Aufnahmetechnik mitnehmen, dass ich irgendwie auf einen Funkturm klettern kann und oben halt meine Akustikversion aufnehmen kann? So, und da sind noch so viele Formate, die ich noch gar nicht irgendwie angekratzt habe, die ich auch herausfinden will und die ich irgendwie auch irgendwie mit da reinfließen will. Und dann sind wir wieder an einem ganz neuen Punkt, nämlich auf einmal mache ich kein Social Media, wo ich eine Art von Video mache und die irgendwie gut funktioniert, sondern ich sage von Anfang an, ja, dieses gesellschaftliche vor der Kamera reden und das irgendwie, ne, dieses Real-Format, was ich jetzt halt mache, das wird auf jeden Fall bleiben, das ist auch geil. Aber ich möchte natürlich auch irgendwie die Musik in Formate bringen. Ich möchte vielleicht auch noch andere Sachen machen. Ich möchte das optisch auch cool gestalten. Ich will diesen Stadterkundungsaspekt da drin haben. Und dann ist man halt ganz schnell an dem Punkt, wo man denkt, okay, was ist denn das jetzt für ein Channel, Alter? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja voll, das sind ja voll viele Dinge.
Divers.
Ja, genau, divers. Und ich glaube, ich habe mir auch viele Gedanken darüber gemacht, ob das nicht vielleicht auch zu viel ist, so. Ob das nicht vielleicht auch die Leute verwirrt. Ob das nicht auch verwirrt ist, weil die Leute sind halt gewöhnt, dass Social Media, man hat halt einen Kanal, man geht da drauf. Man sieht ein Thema, so, oh ja, sieht ja cool aus, von dem Thema will ich beliefert werden, drücke ich auf Folgen. So. Und wenn man mir folgt, dann ist eigentlich von vornherein hoffentlich klar, dass man am einen Tag halt mich hier sieht, wie ich hier irgendwie meine Songs bis zur Perfektion dumm und dämlich produziere. So, und am nächsten Tag bin ich halt draußen und kletter durch die Gegend und dann, also das wechselt super stark. Ne? Und ich versuche auch irgendwie mein Weg zu finden natürlich, aber ich möchte auch diese Vielfalt behalten, weil das ist ja das, was irgendwie cool ist. Es ist doch cool zu sehen, was ein Mensch alles so macht, auf seine Art. So, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie voll das Potenzial noch, auch vielleicht auch als Inspiration noch für andere Leute, einfach sich mehr zu trauen, sich so auszubreiten und auch, weil das, was daran bleibt, ist ja das, wie ich das mache. So, und letztendlich ist es ja mein Channel, dann kann ich auch entscheiden, was ich damit mache.
Klar.
Ja, das ist so viel Potenzial und ich sehe einfach überall dieses, manchmal ist es wie so ein Fluch, aber ich gehe auf jeden Fall durch die Welt und sehe überall, ach, das könnte man machen, das könnte man machen, das könnte man machen. Ja, viel Zeug.
Ja, also ich sehe dich da voll drin, ich kann das auch total teilen. Und habe aber auch festgestellt, es verwirrt Leute bei mir auf dem Kanal. Es ist ja auch so, da gibt's eine Weiterbildungsinstitution, da gibt's Festivals, da gibt's einen Verein, da gibt's eine Multisharing-Plattform, da gibt's eine Film Werkstatt. Da gibt's Hörbücher, Hörspiele, Bücher, Spiele, alles Mögliche im Prinzip. Und dann kommen aber richtig viele Nachrichten und Fragen, wie hängt das denn jetzt zusammen und was ist denn das jetzt überhaupt? Ist das jetzt das oder ist das das? Und dann kann man das auch wirklich gut schreiben. Ich habe so eine Landingpage im Prinzip als One-Pager, wo das alles erklärt ist und aufgedröselt ist. Recht simpel. Aber es ist für trotzdem zu so richtig vielen Fragen. Aber ist okay. Fragen sind auch richtig gut. Weil Fragen ja im Prinzip auch Interesse feedbacken. Ist auch schön, nicht immer direkt gleich einfache Antworten zu geben. Wir haben jetzt ein paar Themen aufgemacht. Social Media, das finde ich spannend. Künstlerischer Ausdruck finde ich spannend und Technik finde ich auch spannend. Hast du noch Zeit? Ich habe noch ein bisschen was. Ja, okay.
Klar.
Du hast ja ein bisschen schon erzählt, dass du jetzt ja gerade ganz am Anfang von der Social Media in Anführungszeichen Karriere stehst und da dir jetzt gerade im noch Gedanken machst, wie du gleichzeitig deinen Kanal gut ausfüllen kannst und welche Ideen da noch da sind und wie du gleichzeitig aber auch neben dem eine möglichst große breite Öffentlichkeit anzusprechen auch selber authentisch bleiben kannst. Das ist eine richtig gute Fragestellung. Das war eine meiner Fragen, aber die hast du jetzt so ein bisschen mit beantwortet und auch so beantwortet, dass du da gerade ganz am Anfang bist und noch im Prozess bist. Mhm. Von daher bin ich total gespannt. Vielleicht machen wir einfach nächstes Jahr nochmal so einen Live und ich stelle dir die Frage nochmal.
Sehr, sehr gerne.
Und das andere ist, wo du reingegangen bist, also Verantwortungsbewusstsein, das finde ich ist eine absolute Qualität vom Erwachsenwerden und Erwachsensein. Großartige Geschichte. Wo du aber auch reingegangen bist, ist die Technik. Und da würde ich dich gerne mal fragen, wie würdest du technischen Fortschritt definieren oder sehen? Was verstehst du darunter? Und ach so, eins noch, vorab, während du überlegst, ich habe die richtige Antwort auf die Quizfrage, habe ich in den Kommentaren entdeckt, nämlich von I am the Captain, glaube ich. Ich müsste da jetzt nochmal hochscrollen. Das war, glaube ich, der Name. I am the Captain. Wie spricht man den Ort in Frankreich aus? Lycée, ist das so?
Ich glaube, Lycée, ja. Lycée
vielleicht auch.
Ja, ich glaube,
Lycée schreibt man's.
Ja, genau, man schreibt es Lycée, genau. Es ist, glaube ich, Lycée. Nee, Lys und Evry sind, glaube ich, sind diese Orte, ja.
Das war so Ende der 80er, Anfang der 90er, wenn ich mich recht entsinne, wo das so aufgekommen ist. Aber es gibt natürlich auch viele andere Orte, wo Parcours quasi durchgeführt wurde. Ich glaube, sogar die indigenen Völker haben im Prinzip nichts anderes gemacht den ganzen Tag, als irgendwie durch den Wald zu stratzen und sich da so einen Spaß und Jux draus zu machen, große Herausforderungen und Hürden zu überwinden. Ich glaube, es war einfach auch deren Leben. Und ich glaube, deren Körper waren auch weitaus besser trainiert als unsere Durchschnittskörper heutzutage, sodass Parcours eigentlich was richtig, richtig, richtig Altes ist. Vielleicht sogar eine natürliche Fortbewegungsweise.
Ja, also es ist ja die Kunst der effizienten Fortbewegung. Und da muss man vielleicht kurz mal erwähnen, also Parcours kommt ja, also die Ursprünge von Parcours kommen auf jeden Fall aus dem Wald. Und zwar von der Methode Naturell. Also so militärischer Fortbewegung im Wald. Und ich glaube, das, was an Parcours halt so besonders ist, ist, dass das funktioniert halt nicht ohne die Architektur der Menschen. So, weil du hast halt beim Parcours diese ganz krasse Anpassung an dieses Unnatürliche, weil eigentlich ist der Wald ja eher organisch und weich und da fließt alles an Form und in der Stadt ist ja vor allem in diesen Pariser Vororten, da ist ja Brutalismus der vorreitende Architekturstil gewesen. Das heißt, riesige Betonblöcke und riesige Wohnblöcke und so. Und da halt irgendwie sich zu bewegen, das ist natürlich irgendwie super gefährlich auch und super krass. Und,
wie heißt das? Defensive Architektur heißt
genau.
Das, glaube ich,
ja,
oder?
Genau. Ja. Ja, genau. Und das Geile ist ja, dass durch diese defensive Architektur auf einmal Leute daran gekommen sind und gesagt haben, okay, wie können wir das jetzt nutzen? So.
Challenge accepted.
Richtig. Und das ist halt geil am Parcours, dass man halt sagt, okay, gut, ja, der Weg ist vorgegeben. Danke, ich guck mal, was ich davon annehme. So. Da vorne geht der Weg lang. Da ist das Geländer, da ist der Weg zu Ende, da ist das Grundstück zu Ende. So. Ja, was kann ich damit machen? So. Ja. Das ist auf jeden Fall, Ja, sehr cool. Du hast gefragt, technisch.
Was bedeutet technischer Fortschritt für dich persönlich? Ja.
Genau, ich das ist cool, weil das ist so ein großer Begriff. Technischer Fortschritt. Das ist schön. Ich würde, glaube ich, im ersten Moment sagen, technischer Fortschritt, das hat für mich ganz viel mit Verantwortung zu tun. Und zwar, wie man alle technischen Neuheiten und Errungenschaften zum Gunste der Menschheit, aber halt auch der Erde letztendlich und unserem System, wie man das nachhaltig nutzbar machen kann und vor allem auch ja auf eine produktive Weise, ohne dass es also konstruktiv, nicht destruktiv. So und all die Fortschritte, die wir da machen auf Forschungsebene mit AI und so weiter, dass das wie gesagt, das ist auch ein riesiger ethischer Punkt, dass irgendwie in eine konstruktive Bahn zu lenken, dass uns das nützt. Ist ja immer so schön, wenn man sich daran zurück versetzt, dass die industrielle Revolution den noblen Anspruch hatte, den Menschen die Arbeit abzunehmen und letztendlich dazu geführt hat, dass wir absolut krass viel mehr arbeiten im Volumen, also viel mehr Zeit dafür aufwenden und am Ende in meisten Fällen sehr viel weniger Energie daraus gezogen haben. Und da sind wir wieder beim Punkt Potenzial und was man machen könnte. Und ich glaube, wir haben so viel Technik und so viel wunderbar krasse Errungenschaften damit auch. Und wenn wir die gezielt in eine Bahn lenken würden, dass wir das nutzen zum Gunsten der Menschen und den ganzen Konsum um 80% runterfahren und das Ganze so ausgleichen. Ich glaube, dann ist es realistisch auf längere Sicht, dass wir auf jeden Fall
alle Musik machen oder malen
oder einfach mal nichts machen müssen.
Ja, also ich glaube auch, dass dann mehr Kapazitäten für künstlerische Entfaltungssachen da wären. Aber es kann natürlich auch sein, dass es so wie nach der industriellen Revolution war, es fällt ein Bereich weg und wir eröffnen einfach einen weiteren Bereich und machen uns wieder mehr Arbeit als vorher. Aber was ich auch spannend finde, ist halt, dass technische Evolution halt weitaus schneller voranschreitet als biologische Evolution. Das heißt, die technische Evolution, die hängt uns ab. Und komplett. Gleichzeitig machen wir uns abhängig davon. Und je weiter die Technik fortschreitet, geht rückläufig sind die Ressourcen, also die seltenen Erden, die wir für Chips brauchen. Ne? Wir gehen jetzt total auf KI und so weiter, sind alles total abhängig, Halbleiter und Chip und seltene Erden. Aber wenn die mal ausgehen oder irgendwas mit Taiwan passieren sollte oder so, ne, dann sind wir halt richtig angeschmiert, weil wir uns total abhängig gemacht haben. Das spielt alles auch mit bei technischem Fortschritt.
Ja, voll. Das ist auch sehr interessant, weil ich habe auch das Gefühl, das, wo es so hingeht, ist in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall auch nicht dieses super utopische, futuristische, dass wir alles darauf auslegen und alles daran von abhängig machen, auch alleine aus dem Ressourcenaspekt, aber halt auch von der Abhängigkeit her. Was ich eher sehe, ist so diese so einen Hybrid zu finden, ne? Weil wir, einerseits habe ich das Gefühl, wir müssen viel mehr diese Technologie leveragen, also dass man diesen Hebel, diese Hebelwirkung dafür, genau, hebeln, ja, hebeln, genau, dass man diese Hebelwirkung davon viel stärker noch nutzt, auch vor allem halt noch lokaler und noch vielleicht auch persönlicher, dass man diesen Fortschritt nutzt und gleichzeitig, während man diese Technisierung vortreibt, aber auch zurück zu einem natürlicheren Lebensstil geht, ne? Also ich muss daran immer denken, also ich habe den Traum in einem Baumhausdorf zu wohnen, so, und also in einem kleinen Waldstück dafür Sorge zu tragen und das irgendwie zu einem Ort der Weiterbildung und so auszuarbeiten. Und da sehe ich das ganz krass in dieser Vision, dass ich einerseits alles mit feinster Technik an den richtigen Stellen effizient nutzen möchte, um da diesen Fortschritt draus zu ziehen, und gleichzeitig aber insgesamt viel mehr entschleunigter näher an der Natur lebe. So, weil ich glaube, so diese Bridge, das ist eigentlich das was wir, also ja, das, also ich weiß nicht, ob das ganz, ob das rüberkommt, aber diesen Grundumsatz an Energie, irgendwie dieses Alltägliche, was wir machen, wieder zu vereinfachen und wieder zu einem einfacheren Leben zurückkehren, mehr zu diesem stammesmäßigen Wir sind lokal, wir treffen uns mit Freunden, wir machen Dinge lokal, wir verbringen Zeit mit diesen Prozessen und nehmen auch, ne, dass man da auch ein bisschen diese Retro-Technologie wieder benutzt, ne? Also dieses einfache, die einfachen mechanischen Dinge für die Alltagsprozesse so, aber dann halt auch an den entscheidenden Punkten halt hochmodern, irgendwie die krasseste Solartechnik hat und die krasseste Energiespeichertechnik, so um effizient dann irgendwie unsere Telekommunikation zu regeln oder so. Aber halt diese Balance zu finden, ne? Dass man gleichzeitig ja so super rückschrittlich, scheinbar rückschrittlich, ich find's fortschrittlich, diese Essenz von diesem natürlichen Leben hat und dann das verbindet, dass es quasi eine Synergie ist. So, und wenn wir das schaffen, ich glaube, dann ist es wirklich auch voll okay mit der Technik. Also dass man das, ne? Und auch dann zu denken, okay, wir müssen dann auch wieder in Kreisläufen denken. So, wie kann ich diese ganze Technologie auch nachhaltig gestalten? Es gibt ja ein unglaublich krasses Potenzial, wie man auch Produkte gestalten könnte, auch vereinheitlichen könnte, dass die easy reparabel sind und easy recycelbar sind. Das ist ja gar kein Problem, es zu machen. Es bringt halt nur keinen Profit. So.
Ja, es wäre ja die geplante Obsoleszenz, die dann quasi so wieder wirtschaftlich ist. Aber da gibt es ja zum Beispiel Systeme wie Cradle to Cradle, die da auf jeden Fall ziemlich fortschrittlich drin sind.
Ja, aber auch sowas zu sagen wie zum Beispiel die Autohersteller, die müssten, ist ja utopisch für uns in Deutschland jetzt, ne, aber man könnte ja auch einfach sagen, so, das ist jetzt super unrealistisch gerade, aber man könnte ja auch einfach sagen, es gibt irgendwie 20 Fahrzeugmodelle oder so für den PKW. Die haben verschiedene Funktionen und Bauformen so und die haben aber alle irgendwie ähnliche Teile und dann gibt's halt diese 20 Typen so und dann können das alle Leute irgendwie herstellen, alle Firmen können das herstellen so, aber es gibt halt nicht diese tausenden Ersatzteile und dann kann das auch mal wieder ein bisschen stabiler gebaut werden und ein bisschen teurer an der Herstellung sein, aber dann kann es halt nachhaltig auch reparabel sein. Es kann an den richtigen Stellen mechanisch bleiben. Es muss nicht alles elektrisiert werden. So kann aber dann gleichzeitig, ja, dann haben wir wieder diese Brücke von diesem alten, was bewährt ist, und von dem neuen. An den richtigen Stellen halt, weiß nicht, das autonome Fahren einbauen, so dass wir uns die Zeit damit sparen. So, aber das ist ja so lustig, weil es ist ja da. Man könnte das ja machen. Ja, und das ist ja nicht, das hört ja gar nicht bei den Autos auf. Das könnte man ja für eigentlich alle Produkte machen. Man könnte auch sagen, okay, ein Wasserkocher. Dann gibt es vielleicht drei verschiedene Modelle vom Wasserkocher so in Deutschland zu kaufen. So. Und das eine macht das, das andere macht das, das andere macht das. So. Dann gibt es aber nicht 10.000 Sachen. Da habt ihr auch diesen ganzen Müll. Und das ist ja gar kein Problem, das so rein von der Idee her. So.
Da schlägt wieder die Perspektive zu, weil es gibt dann Menschen, die sagen, wir wollen die Vielfalt, ich will aussuchen, ich will mir nicht vorschreiben lassen, was produziert wird, ich will das genau so, und Konkurrenz hat ja auch den Vorteil, dass es in dem System, das den Fortschritt treibt, genau. Also es ist ein super komplexes Ding. Und dann gibt's natürlich auch, was ich mir auch denke, ich bin kein FDP-Wähler, aber der Markt ist natürlich ein wichtiges Regularium in unserer Welt. Wenn es jetzt immer mehr Startups gibt, die sich mit solchen Ideen befassen und die im Markt relevant werden und die von den Menschen durch ihre Stimme in der Wirtschaft, durch ihre Nachfrage im Prinzip auch gepusht werden können, dann ist es so wie bei Solaranlagen, bei nachhaltigen Technologien, globale saubere Energie oder so, da sind wir ja auf diesem exponentiellen Graphen sind wir ja noch recht weit unten. Aber wenn die Notwendigkeit und Betroffenheit der Menschen, also wenn sie die Notwendigkeit sehen und die Betroffenheit zunimmt, dann wird diese Marktanteile von diesen Unternehmen, die werden explodieren. Die Frage ist nur, ob es dann nicht schon zu spät ist. Das steht auf einem anderen Blatt.
Ja, auf jeden Fall.
Ich hoffe mal nicht. Aber ja, es ist ein unglaublich komplexes Thema und bin auch sehr froh über Organisationen wie Cradle to Cradle, die sich darum bemühen, halt Sachen wirklich auseinanderpflückbar zu machen, die wieder recycelbar sind, die wieder verwertbar sind, die leicht austauschbar sind. Und so Alltagsgegenstände auf jeden Fall die Möglichkeit bieten, nachhaltig produziert und weiterverwertet werden können. Das halte ich auch für eine großartige Sache. Und ich glaube auch, dass technischen Fortschritt, wir drehen das nicht zurück, wir müssen da irgendwie mitgehen und so gut es geht mitgehen. Ne? Also wenn du jetzt in einem Baumhausdorf, das ist auch mein Traum, ich finde es richtig geil. Ich habe so einen Traum, dass ich mir einen Baumhaus baue in Form eines Schiffes und das über die Baumkronen setze, sodass ich quasi zum Beispiel im Herbst.
Oh,
geil. Ja, ja. Und das finde ich richtig nice. Ja,
geil. Ja, ich kenne Leute, die das vielleicht bauen könnten.
Nice. Ja, sollten wir uns mal zusammentun und mal ein bisschen.
Ja, wenn du einen Wald hast, ich bin am Start.
Ja, ich bin dran. Noch ist es nicht so weit.
Sehr gut. Was ich noch sagen wollte, ganz wichtig, das war super schön, dass du das gerade gesagt hast mit dem, dass der Markt auch die Vielfalt schafft. Da wollte ich noch mal ein bisschen zurückrudern, noch mal das kurz klarstellen. Das, was ich gerade gesagt habe, mit diesen gleichen Bauteilen und diesen gleichen Modellen und so weiter, das Schöne ist ja, das muss ja gar nicht, das klang jetzt vielleicht auch so ein bisschen so sozialistisch oder kommunistisch so von oben herab, so ne, gleich. Das soll gar nicht so sein. Das Geilste wäre ja eigentlich, wenn der Markt da quasi von selber hinkommt. Also wenn das eine autonome Entscheidung letztendlich ist, dass es dann am Ende dann von alleine quasi dahin kommt. So sehe ich das nämlich. Weil natürlich ist es auf jeden Fall gar keine Lösung zu sagen, das muss jetzt nur noch das geben per Gesetz oder so. Das ist ja kompletter Quatsch, weil das wird halt nicht, das wird halt nicht.
Das kriegst du nicht durch, ja, kriegst du keine Mehrheit für.
Genau, kriegst du keine Mehrheit für, genau. Und aber es wäre doch geil, wenn die Einzelmenschen oder auch die Firmen am Ende generell diesen so einen Verbund machen und sagen, ey Leute, das macht jetzt voll Sinn, das so zu machen. So, lass doch mal, das ist doch voll geil, lass das jetzt halt mal so machen. So.
Ja, allgemein mehr Einigkeit und mehr Entschlossenheit und Plan wären in der heutigen Zeit auch richtig gut. Es ist halt wirklich schwierig, sich für Menschen auf irgendwas zu verlassen und langfristig zu planen. Wie zum Beispiel haben wir ja aktuell die Landwirte, die irgendwie die nächsten 30 Jahre immer im Voraus wissen müssen. Die müssen jetzt wissen, okay, da kommt ein Gesetz raus, das bleibt dann auch 30 Jahre so bestehen, damit wir unsere Strukturen so umstellen können. Das sind ja nicht nur die Landwirte, die betroffen sind, sondern ganz viele andere. Und da ist halt eine Politik, die ständig wieder vor- und zurückrudert und seitwärts und so. Mhm. Das ist halt absolutes Gift. Also es ist cool, Fehler einzugestehen und flexibel auch auf Veränderungen reagieren zu können, aber in manchen Entscheidungen ist es einfach gut, den Kopf einzuschalten und über die Legislaturperiode strategisch hinauszudenken, statt rumzutaktieren und irgendwelche, also ich meine, worum geht's? Es geht ja um die Zukunft von wenigstens diesem Land in Deutschland, ne, dass wir irgendwie, ja, oder? Das ist doch, und darauf müssen wir uns doch einigen können. Also ne, ich glaube auch, die Ziele sind klar. Aber die Frage, wie man da hinkommt, das sind halt unterschiedliche Wege. Das ist halt eben die Kehrseite von diesen mannigfaltigen Perspektiven. Da ist Streitkultur was super Wichtiges, aber es ist auch genauso wichtig zu sagen, hey, okay, wir probieren das aus und bleiben dann dabei. Und
ja, einen Kurs zu haben, ja, genau.
Einen Kurs zu haben, eine Peilung und auch für die Bevölkerung zu wissen, okay, da gibt's einen Plan, da sind Leute mit Plan dahinter und die können das kommunizieren und wir steuern jetzt gemeinsam auf das Ding zu. Das sehe ich im Moment nicht. Das ist schwierig. Mhm. Aber ist wahrscheinlich auch schwierig in der heutigen Zeit geopolitisch betrachtet. Es ist einfach ein ultra komplexes Feld. Aber umso wichtiger, das, was du vorhin gesagt hast, das Einzige, was wir wirklich überblicken oder nahezu überblicken können und organisieren können, ist halt unsere eigene Welt.
Ja, mit unseren Freunden,
mit unserer Familie, ja, mit uns selbst. Das können wir, ja, genau. Und darauf müssen wir uns konzentrieren.
Da komme ich auch immer wieder drauf zurück. Also immer, also ich meine, es ist super wichtig, auch darüber zu reden und sich auch auszutauschen über die größeren Themen und alles das, was das so übersteigt, auf jeden Fall. Aber ich merke dann auch, das merke ich jetzt gerade auch wieder so, da kommt immer der Punkt, wo man dann am Ende irgendwie dann sagt, ja, schwierig oder irgendwie alles nicht so gut. Und dann muss ich immer sagen, okay, stopp, das war jetzt voll der geile Austausch, das ist voll richtig und voll wichtig. Aber ja, man kann das auch stehen lassen, als es ist alles ein bisschen komplizierter, sehr, sehr komplizierter. Mhm. So. Und wo geht jetzt der Fokus hin nach dem Gespräch? Richtig, in den Alltag, in die Energie, die man jeden Tag hat. So. Und das ist auch wirklich das, was ich auch wirklich nur jedem ans Herz legen kann, das ist der Appell. Also bleib bei dir und guck, was du wirklich machen kannst für dich mit deiner Energie. Weil ne, man muss das alles im Kopf haben, so was irgendwie auch passiert so. Auf jeden Fall, man sollte da nicht irgendwie hinterm Mond leben, weil das betrifft uns natürlich alle, früher oder später. Ne? Und Was aber dann wirklich, ja, was die Energie gibt, um auch wirklich in eine Veränderung reinzugehen, ist diese Perspektive auf die Möglichkeit bei sich selber. Was ist auch die Kraft? So, ne? Wo ist auch der Handlungsspielraum? Wo habe ich die Kontrolle? Was kann ich tun? Weil wenn man sich so machtlos fühlt, nachdem man über alles redet, so versuche ich immer wieder runterzuholen und zu sagen, okay, das ist nice, aber jetzt Fokus.
Klar, sonst setzt halt die Ohnmacht ein, ne? Und du weißt überhaupt nicht,
ja, und das
wo ist dein eigener Hebel, ne? Was kannst du tun? Überall brennt's.
Genau.
Du weißt nicht, du rennst rum und dann denkst du dir, scheiße, ich kann gar nichts machen. Eigentlich müsste ich mich konsequenterweise umbringen, um keinen ökologischen Fußabdruck oder irgendwas negativ zu beeinflussen. Genau. Aber das ist ja nicht die Lösung.
Auf keinen Fall. Das ist nicht die Lösung, Leute. Deswegen will ich auch das auf meinem Channel hier so machen, weil, ich möchte das irgendwie rüberbringen, dass, also ich bin mir dessen bewusst, so dieser Tragweite von den großen Themen, das ist mir bewusst, aber ich entscheide mich aktiv dafür, das, was ich hier habe auf der Plattform, auf diese Tatkraft auch zu lenken, ne, und auch zu sagen, okay, ja, ich könnte jetzt auch über große Themen philosophieren und so, aber ich merke auch, boah, das ist so schwierig und also, ne, vielleicht bin ich da auch nicht der Richtige für, so, weil ich, keine Ahnung.
Ist auch mit dem Format Social Media schwierig, ja, genau. Komplexe Zusammenhänge auf 30 Sekunden Reel irgendwie
kannst
runterzubrechen.
Kannst du auch nicht. Schwierig. Bist doch verrückt. Nee, und deswegen dass ich da den Anspruch auch an mich selber habe. Ich möchte diese Energie möchte ich in den Reels haben. Das möchte ich da reinstecken. So, und wenn mir dann jemand schreibt so, ja, aber es ist ja auch irgendwie alles scheiße, dann sage ich, ja, stimmt. Es ändert nichts daran, dass man das trotzdem so machen kann und so irgendwie in eine Veränderung gehen kann. So, weil was bleibt uns sonst? Was bleibt uns sonst? Also will ich wirklich den ganzen Tag damit dann verbringen, am Ende traurig zu sein? So? Oder halt mich ohnmächtig zu fühlen? Das brauche ich auch, aber halt doch nicht die ganze Zeit. Dann kann ich es doch lassen. Mhm. So, wie du schon sagtest.
Das sind ja oft dann auch so Spiralen, in denen man sich dann plötzlich wiederfindet. Und jetzt, du scheinst auf jeden Fall da einen ganz guten Weg für dich entdeckt zu haben, wie du da rauskommst oder wie du da gar nicht erst reinkommst in deinem Alter. Hast du so ein paar Tipps, vielleicht drei kleine Tipps für Menschen da draußen, die sich das jetzt auch fragen, welche Methoden oder Praktiken helfen dir dabei, deine innere Balance zu bewahren und gleichzeitig eben zukunftsorientiert und optimistisch zu bleiben?
Also ich glaube, das Wichtigste, was mir einfällt, ist auf jeden Fall das Training draußen. Und es muss kein Training sein, so wie ich das mache. Aber das, was, glaube ich, daran entscheidend ist, ist, in der Körperlichkeit zu kommen, in ein Tun zu kommen. Es kann auch eine andere Handlung sein eigentlich, aber irgendwas zu haben, was man wirklich tun kann, wo man in diese Sache reingeht, so. Und am besten macht man das natürlich da, wo man im Kontakt ist mit anderen Menschen, wo man eine Verbindung aufbauen kann. Also wenn ich draußen bin zum Beispiel und irgendjemand läuft vorbei und ich kann Lächeln austauschen oder so. Also ne, sich auch von diesem digitalen Wahnsinn so ein bisschen zu trennen an der Stelle. Ein Sport ist halt wirklich, also diese Bewegung, das Training ist wirklich, das kann ich schon sehr, sehr empfehlen, da in so ein Tun zu kommen, weil das ist, da spürt man halt, dass man was machen kann. So, das ist erstmal so eine Ermächtigung. Das ist sehr gut. Was noch gut ist oder ja, was auch irgendwie essentiell ist für mich, sind einfach meine Freunde. So, also das Umfeld, was ich habe, darauf zu gucken, dass man sich mit Menschen umgibt, die auch das Positive sehen oder die auch bereit dazu sind, sich gegenseitig so zu tragen und zu stützen. Ich glaube, ohne meine Freunde wäre nichts davon ansatzweise möglich gewesen. Da wäre ich immer noch der gleiche pessimistische Besserwisser, der ich mit 16 war, so, und der die Welt quasi verstanden hat, aber gedacht hat, ja, alles voll doof, so. Und ich glaube, meine Freunde haben mir ganz ganz stark gezeigt, was man gemeinsam erleben kann, aber wie man sich auch gemeinsam wieder aufbauen kann und helfen kann. Das ist ein Rückhalt, ohne den funktioniert es, glaube ich, nicht. Also man braucht schon so eine menschliche Ressource auch. Und dann sich immer wieder Zeit zu nehmen, das wäre dann das Dritte, die Pionierarbeit zu leisten. Ne? Also in Neues reinzugehen, auch in neue Situationen reinzugehen und Neues zu lernen, sich zu erweitern, mal eine neue Sportart anzugucken oder ich habe ein neues Instrument gelernt oder ich lerne mal eine neue Sprache oder ne, ich gehe mal vielleicht in ein anderes Land, wenn ich die Möglichkeit dazu habe oder so. Also diese dieses Neue, sich dem offen zu halten. So. Und diese drei Sachen, also das Training, also diese Körperlichkeit, meine Freunde, also die Community quasi, Training, Community und dann auch dieses Neue, dieses pionierische, pionierhafte, dieses pionierhafte Erforschen, Erkunden und diese Offenheit zum Neuen. Und das Ganze, diese drei Sachen versuchen mit Achtsamkeit, mit ruhigem Atem, mit viel Platz, mit wenig Handyzeit am besten, ne, mit wenig Ablenkung, so wie ich sag, also am besten nicht irgendwie konsumieren, irgendwas dabei, also jetzt nicht hier rauchen, trinken, fressend, irgendwo die ganze Zeit.
Und dabei Liegestütze machen oder was?
Ja, nee. gibt vielleicht Leute, die es machen. Vielleicht funktioniert es auch für die, weiß ich nicht. Ist auch ein Teil der Wahrheit. Nee, aber das so, also wenn ich es versuchen müsste, einfach runterzubrechen, dann wäre das wahrscheinlich meine Antwort, ja. Dass diese drei Sachen dann machen mit einem mindful approach sozusagen und positiv bleiben. Lächeln, im Zweifelsfall immer lächeln und durchatmen und sich daran erinnern, spätestens wenn ich geschlafen habe, dann geht's mir wieder besser.
Dann sieht die Welt ganz anders aus.
Genau, dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Und sich darauf zu konzentrieren. Also weg von der Welt, mehr zu sich hin und dann darauf aufbauen auf jeden Fall. Das ist das Fundament, ohne dass es nicht funktioniert. Ohne das könnte ich das alles gar nicht machen.
Und wahrscheinlich auch gleichzeitig sich bewusst zu machen, dass eine Veränderung nicht von 0 auf 100 stattfinden kann. Ja. Und wenn man jetzt selber irgendwie 4 Kinder hat, im Job ist, einen Kredit und ein Haus, dann kann man natürlich diese drei Sachen, die du da erzählt hast, jetzt nicht irgendwie so in seinen Alltag integrieren, dass das auf einmal
nur so ist, genau.
Ja. Nur so ist, ja. Genau, sondern sich kleine Momente, bewusst kleine Momente im Alltag nach Möglichkeit zu schaffen, um da ranzukommen und dann über Monate, Jahre, irgendwie, je nachdem, nach den eigenen Kapazitäten und wie sehr es einen bockt, Sachen halt auszuprobieren, um in die innere Balance zu kommen.
Auf jeden Fall. Ja, und vielleicht auch ausblickend, so als Tippgeber, ich freue mich natürlich immer super, das Ganze irgendwie verfügbar zu machen für Menschen, ne? Also das, was ich irgendwie so gelernt habe, das irgendwie zu verpacken. Und ich bin ja auch Trainer, so, und das ist auch irgendwie dieses Coaching. Ich merke, ich habe auch große Ambitionen eigentlich über Parcours hinaus, weil ich auch merke, immer wenn ich Parcours trainiere, ich trainiere die Leute eigentlich auch in viel mehr Aspekten als nur jetzt dem reinen Trainingsaspekt. So, weil ich merke, das hängt halt einfach alles fucking zusammen. So, das kann man halt nicht. Und je mehr Zusammenhänge man sieht, desto mehr fängt man an, Tipps zu geben. Und dann bist du beim Training und hast du da irgendwen und der sagt dann, ja, boah, irgendwie klappt das nicht so gut beim Training. Und dann fragst du halt nach, ja, wie schläfst du denn? So, schläfst du, trinkst du genug, und also man merkt dann, okay, mit welcher Energie umgibst du dich? Wie viel Zeit in der Woche verbringst du mit dem und dem Thema? Und dann merke ich, ich bin halt so der Coach der Coaches. So, das wird immer, das ist so in so vielen Bereichen. Und ich hoffe auch, da bin ich auch dran, das in Zukunft irgendwie noch verfügbarer zu machen, dass auch Leute zu mir kommen können, für Workshops, für so Events. Und vielleicht ist das auch noch ein Thema, was wir noch zum Abschluss noch mitnehmen können. Du hast mich auch gefragt wegen diesem Waldparcourspark.
Ja, das wäre die nächste Frage, genau. Erzähl doch mal darüber ein bisschen.
Und
float ganz gut.
Ja, ich finde es auch super. Wir können das gerne nochmal machen. ja, und auch da möchte ich schon mal ankündigen, ich versuche das irgendwie hinzukriegen, dass wir da eine Plattform schaffen, dass ich auch irgendwie in den Austausch gehen kann, weil Social Media ist natürlich cool. Da kann ich super viel irgendwie zeigen, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, wie 1:1 vor Ort zu sein und beieinander zu sein. Und dann kann man ja gar nicht eingehen auf die Leute. So, und ich würde super gerne halt noch mehr geben können und noch irgendwie mehr machen. Und wenn es dann auch irgendwie die Möglichkeit gibt, das auch finanziell umzusetzen, dass das auch irgendwie tragbar ist, dass man das auch skalieren kann, dass das möglichst viele Leute erreicht, ohne die Qualität zu verlieren und so. Deswegen, also ich habe auf jeden Fall auch vor, ein, zwei so Online-Kurse zu machen, erstmal für Parcours wahrscheinlich, um das auch zugänglicher zu machen, dass sich Leute das einfach kaufen können, um das selber irgendwie in ihrer Umgebung anzuwenden. So, und darüber hinaus möchte ich natürlich auch 1:1 Coaching und Gruppencoaching und sowas machen. Das wird wahrscheinlich nicht der, also ich habe natürlich gar keine Ahnung, wo das am Ende landet, ne? Ob ich dann irgendwann am Ende nur noch so Coaching mache, so, oder ja, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, irgendwie meine Musik liegen zu lassen und dann, ja, ich will auch weiter rausgehen und klettern und dann muss man das auch irgendwie alles managen und so, das ist irgendwie schwierig. Aber um zu dem Parkourpark zu kommen, also ich wohne in Essen und hier in Essen habe ich nicht damit gerechnet, dass es das gibt, hier im Essener Norden. Und wir haben in Essen-Schonnebeck, das ist so der Stadtteil, da gibt es ein paar verschiedene Waldstückchen. So, und es gibt eine Stiftung, das ist die Tausche Bildung für Wohnen Stiftung. Die haben quasi einen Bildungsauftrag, die Bildung für die Kinder, vor allem auch aus sozial schwacheren Bereichen und so weiter zu ermöglichen und das Ganze auch gekoppelt mit Wohnung finden. Und das ist ein super tolles Projekt und die betreiben halt.
Ja, klingt gut.
Das ist lustig, weil die betreiben nämlich da auf dieser Fläche einen riesigen Permakulturgarten. So, und das Ganze hat aber auch so ein, ja, es ist ein kleiner Wald. Es ist kein Waldwald, so richtig. Es sind mehr so.
Ein Hain vielleicht.
Ja, genau, ja, genau. Es würde gerne, es kommt noch. Ja. Und die Bäume haben meistens so den Durchmesser. So, also ein bisschen kleiner alles noch. Aber trotzdem halt, im Sommer ist das alles da zugewachsen und man ist eigentlich mitten im Wohngebiet, aber kriegt nichts mehr davon mit. So, und die Insekten suchen rum und es ist voll das kleine Paradise eigentlich. So. Und dieser Platz, so. Man muss dazu vielleicht kurz sagen, ich habe schon mal, ich habe vor fast 10 Jahren, 2014, über so ein Jugendbeteiligungsprojekt bin ich an die Bezirksregierung herangetreten und habe gesagt, ich möchte einen Parkourpark haben. Ich will einen Parkourpark haben. So
lang gibt's die Idee schon.
Pass auf, diesen Parkourpark gibt's schon. Und der ist auch schon in einem von meinen Videos drin. Das ist eine Parkouranlage auf der Zeche Zollverein. So, das ist entstanden, weil ich halt zu diesem Ding hingegangen und war halt konsequent. Ich habe diese Art von Parkourpark in einer anderen Stadt gesehen und war so, okay, das gibt's also. Ja, dann brauchen wir das hier auch. Ist ja ganz klar. So, ich will das hier auch haben, so. Das ist ja, wieso haben die das und wir haben das nicht? Das ist doch voll geil. Das ist doch voll die nice Option. Dann habe ich halt über dieses Projekt halt dann 2-3 Jahre, es war echt lange, bin ich halt von Rathaus zu Rathaus gelaufen so und habe halt da mit diesem Projekt gemeinsam, haben wir das da irgendwie auf die Beine gestellt, haben halt dann Fördergelder und sowas irgendwie beantragt und so weiter. Und 3 Jahre später stand das Ding so für, ich glaube, für 500.000 oder so, also auf jeden Fall schon ein krasses Ding und das ist auch
ordentlich was bewegt.
Und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das ist für mich ist das ist von Anfang an so schon gewesen. Das ist immer das möglich machen, weil das geht, das ist halt da so. Dieser Parkourpark, der wird von uns bespielt. Wir sind ein Trainerteam. So, wir haben da eine eigene Organisation sozusagen. Es ist ein Ortsjugendwerk. Das ist Parkour auf Zollverein. Da bin ich auch mit dabei. Das habe ich auch mit gegründet. Und wir sind quasi dazu da, um diese Anlage mit Inhalt, mit Leben zu füllen, ne? Weil man hat das ganz oft, dass solche Anlagen irgendwie im guten Willen platziert werden in der Stadt.
Und dann verkommen, weil sie nicht.
Und dann verkommen, genau. Und dann höre ich immer, ja, aber der Skatepark, der wurde zum Drogenumschlagsplatz oder so, was weiß ich, so. Und da kann ich ganz klar sagen, ja, gut, aber das ist halt, das wird halt nicht, da kümmert sich keiner drum, so wirklich, ne? So wirklich.
Ohne Angebot, keine Nachfrage, ja.
Genau, auch da wieder das Gleiche, genau. Und das Schöne ist halt, dass wir da halt jetzt über lange Jahre schon sehen, wenn man da präsent ist, so als Trainerteam und da Workshops macht, wir haben jede Woche, also jetzt nächsten Monat geht die Saison wieder los, also wenn ihr in Essen oder Umgebung seid, kommt gerne vorbei. Ich bin da auch Trainer, bei Parkour auf Zollverein. Also da geht die Saison wieder los und wir sehen halt ganz, ganz klar, die Jugendlichen, die wollen das. Also die brauchen auch dieses Angebot. Das wird da so
Ausgleich, ja.
So gut angenommen auch. Und da ist wieder das Gleiche. Wenn man in respektvoll Austausch geht miteinander, wir haben keine Graffitis. So, jeder andere Parkourpark hat alles zugeschmiert mit Graffitis gefühlt. So, oder liegen Scherben rum oder was weiß ich. Bei uns ist es nicht so. Bei uns hängt aber auch keiner ab, also hängen auch keine zwielichtigen Gestalten ab die ganze Zeit, so, weil wir das halt auch irgendwie alles, ja, kommunizieren und auch da Sorge für tragen, ne? Und wenn mal irgendein Vorfall ist, dann wird der halt irgendwie beredet. So, und dann, also dass es nachhaltig geschaffen wird. So, und über dieses Parkding, gab es irgendwann die Connection zu dieser Stiftung. So, und dann war halt letztes Jahr, stand im Raum auf diesem Gelände der Stiftung und in diesem Waldstückchen, da nicht auch eine Art von Parkourpark reinzubauen, aber halt ein bisschen was natürlicher, also in diesem Wald-Setting. So. Und dann bin ich jetzt vor zwei Monaten mit in diese Planung eingestiegen. So. Und ist ja voll mein Ding. Ich liebe das. Dieses Raumgestalten. Und ich bin auch ein Designer, so von Natur aus gefühlt. Also ich bin da so ganz schnell dann in diesem Visuellen, das umzusetzen und, mhm. und auch dann mit der technischen Komponente dazu natürlich. Ich bin auch super hyped, was Handwerk angeht, also Dinge selber in die Hand zu nehmen und zu bauen und umzusetzen und so. Und da sind auch wieder diese Potenziale ganz entscheidend. Was geht alles? Was könnte man alles machen? Und diese Kombination mit dem Wald und dem Parcours war halt für mich so, okay, fuck, das ist halt voll geil. So, weil seit ich vor, wann war das? 2018. Ich habe mal für ein paar Monate im Hambacher Wald gelebt. Ich habe da ein Baumhaus gebaut und seitdem ich da in einem Baumhaus gewohnt habe und dieses Feeling hatte von, ich habe einen Alltag im Wald, dachte ich so, okay, ey, ganz ehrlich, seitdem will ich auch dieses Baumhausdorf machen, weil ich einfach merke, so das ist einfach unfassbar toll und einfach so gut und jetzt halt die Möglichkeit zu haben, in so einem Waldstück sich da auszutoben und auch irgendwie dann ein Bewegungsangebot zu schaffen, was halt vor allem für Kinder ist, so, aber halt auch die Möglichkeit bietet, wenn das halt nicht von den Kids genutzt wird, da auch Erwachsenenveranstaltungen zu machen, Kurse, Workshops zu geben. Ich werde da wahrscheinlich auch die Möglichkeit haben, meine eigenen Kurse dann anzubieten, auch über den Channel hier. Das heißt, ich habe dann auch einen Ort, wo ich dann das auch machen kann und den kann ich halt dann jetzt mitgestalten. Und das Ganze ist halt nicht öffentlich direkt. Und deswegen haben wir auch ein bisschen mehr Freiheit, was diese ganze Gestaltung angeht, weil wir halt nicht die gleichen TÜV-Auflagen und so weiter haben. Mhm. Das heißt, wir können das auch alles so ein bisschen mehr do-it-yourself machen. Und das ist voll schön, weil da geht für mich halt ein richtiger Traum in Erfüllung, da jetzt diesen, so ein bisschen auch einen Zwischenstep zu haben, zu dem, wo ich eigentlich hin will, mit meinem eigenen Projekt, da so ein Wald-Ding, Bewegungscoaching, Therapiezentrum, zu haben, in so einem Permakultur-Setting und das jetzt da zu haben, das ist 10 Minuten von mir mit dem Auto. So, das ist halt insane. So, man ist halt Essen. So, und das ist hier halt Industrielandschaft eigentlich alles und dann hat man da so eine kleine Oase quasi. Und da haben wir jetzt halt die Möglichkeit, uns da einzubringen und ich habe da auch das ist lustig, weil das kam alles zusammen mit diesen Videos, die ich hochgeladen habe und diesem Hype, der so quasi entstanden ist. Und auf einmal dann hat dieses Treffen da vor Ort und war so, okay, was geht hier ab? Auf einmal sagt mir das ganze Universum so, ja, da ist der Weg, geh das mal, das ist jetzt die richtige Zeit dafür. Und ich bin halt so, okay, nice, ich mach das, bin komplett hyped. Und bin natürlich mega dankbar, dass sowas geht und hab natürlich dann auch das Gefühl, okay, anscheinend bin ich auch dann auch der richtige Typ, an der richtigen Stelle, der richtige Mensch, dann das auch irgendwie da mit in die Hand zu nehmen und voranzutreiben. Und da bin ich super dankbar für, dass es sowas gibt. Und ich hoffe, dass wenn wir das durchhaben, dass dann auch mehr Stellen in Deutschland vielleicht auch anfragen und auch sagen, okay, kannst du das irgendwie auch da, also wie kann man das planen? Wie kann man das pilotmäßig noch weiterführen, weiterdenken, weiterspinnen, dass das, was dann noch so geht. Und ich sag ganz ehrlich, wenn ich am Ende irgendwie jetzt auf einmal den Job habe, Parkourparks zu entwerfen, so, sage ich auch nicht nein, ne? So, und das muss ja auch sich nicht ausschließen. Das kann ja auch zusätzlich sein.
Du kannst ja auch audiovisuell quasi dokumentieren, wie euer Prozess des Entstehens ist, im Prinzip, so dass es halt nachvollziehbar und reproduzierbar wird. Genau. Und dann kannst du den Leuten dieses Material zur Verfügung stellen und kannst sagen, hey, ich komme als Berater, könnt ihr mich buchen und dann helfe ich euch, diesen Platz irgendwie auszugestalten.
Voll. Ja, das ist auch genau Ja, genau. Also einerseits, ne, so dokumentarisch das zum Nachbauen, aber natürlich, ich will das natürlich auch irgendwie zu coolem Content machen. Weil es ist ja, mhm, ist ja voll schön, auch das zu sehen. Klar. Und auch so diesen Prozess irgendwie zu, genau, ja, diesen Prozess auch zu begleiten. Und auch zu merken, okay, wir sind in Deutschland und auch da gibt's eine Möglichkeit, irgendwie sowas voranzutreiben. So, und auch sowas relativ schnell auch umzusetzen. Natürlich ist es an riesige Privilegien gekoppelt, man braucht den Platz und das Geld dafür und so. Aber wenn man sowas halt sichtbar machen kann, ist ja, das ist ja mega toll.
Ja. Und es ist auch eine spannende Gestaltungsgrauzone zwischen TÜV und Kunst. Das zu deklinieren, ist auch eine sehr spannende Zone.
Ich weiß auch nicht, was davon alles erlaubt ist und was nicht, aber das finden wir dann heraus. Also das ist auf jeden Fall spannend. Wenn sich jemand von euch auskennt, schreibt mir gerne eine Nachricht. Ich bin für jede Beratung in Sachen TÜV und so weiter und rechtliche Sicherheit und sowas. Auf jeden Fall, da brauche ich auf jeden Fall Beratung. So, da bin ich noch ein bisschen am Anfang. Also schreibt mir gerne. Genau. Ich möchte natürlich auch, also ja, da spielt vielleicht auch der Perfektionismus und der Idealist eine riesige Rolle, aber ich möchte natürlich auch daraus irgendwie vielleicht auch einen YouTube-Kanal befeuern, ne? Mit länger formatigen Sachen. So. Mhm. Weil jetzt bin ich halt hier auf dieses Mini-Format beschränkt und ich glaube, das ist auch ganz gut für mich, so um reinzukommen.
Ja, du bist auch noch alleine in dem ganzen Team.
Auf jeden Fall.
Team.
Auf jeden Fall.
Also das frisst eine ganze Menge Zeit.
Also ich habe Freunde, die auch mitmachen werden. Und mein Ziel ist es auch, die zu bezahlen dafür. Und ich habe auch, ich glaube, wenn ich diese ganzen Freunde hätte, die auch die technischen Skills haben, hätte ich das auch alles nicht geschafft. Also es gibt auf jeden Fall genug Leute, die ein Team bilden könnten. Und wir sind auch schon da dran, irgendwie das so in die Wege zu leiten. Aber der Einfachheit halber mache ich gerade echt wirklich alles alleine und bin dann auch so ein bisschen lost, muss ich sagen, an vielen Stellen, das irgendwie auch alleine alles zu managen. Aber es ist jetzt, ja, ich habe mir eigentlich das Jahresziel gesetzt, dieses Jahr eigentlich keine großen Projekte zu spinnen, sondern einfach nur hochzuladen, meine Musik zu veröffentlichen, die Videos hier zu machen und in einem Jahr zu gucken, wo ich stehe. So. Und das Ziel war für das Jahr, am Ende des Jahres 10.000 Follower zu kriegen.
Da bist du ja schon, schon drüber.
Haben wir schon.
Und das im Anfang März.
Ja, das war schon Anfang Februar so. Also das ist verrückt. Ja, es ist unvorstellbar. Und das heißt eigentlich ist mein ganz persönlicher Anspruch ist gerade, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und einfach nur weiterzumachen. Ich merke, ich bekomme jetzt schon an einigen Stellen Impulse, dass ich noch mehr machen könnte. Irgendwelche Jobangebote oder Möglichkeiten. Und dann muss ich dann auch gucken, okay, wie kann ich das jetzt vereinbaren? Ich werde wahrscheinlich auch ab Sommer auch dann da angestellt sein in diesem Parcourspark, auch da als Kindercoach, aber halt auch, ne, für diese als Zuständiger auch für diese Anlage und auch die weiterzuführen und zu pflegen und so. Und da bin ich super aufgeregt, dass wir da jetzt auch die Möglichkeit haben, da eine Stelle draus zu machen. Und ich war ja auch noch nie irgendwo richtig angestellt oder so. Also das ist auf jeden Fall aufregend. Ich war bis jetzt immer irgendwie selbstständig oder freiberuflich oder so. Also ein aufregendes Jahr. Und ich bin auch so ein bisschen, aber das kann man zum Glück alles so ein bisschen mitverfolgen, wenn einen das interessiert auf dem Channel hier. Das soll auch dazu dienen, ne? Auch irgendwie zu zeigen, dass es auch irgendwie ungewöhnliche Wege braucht und auch unsicher das ist und man nicht weiß, wo man am Ende ankommt oder rauskommt. Aber wenn man diese Pioniersarbeit leisten will oder wie ich auch irgendwie diese Pflicht fühlt, so das auch machen zu müssen, weil ich habe das Gefühl, ich muss es machen, wenn ich das nicht mache, macht es keiner so, wie ich das machen würde. Und dann ist das verloren, so diese Perspektive. Ja.
Muss dann halt auch öffentlich gemacht werden.
Ja, und das gehört dann natürlich dazu, auch durch diesen ganzen Kack zu gehen. Ich meine, ich wurde letzte Woche bin ich mega krank geworden, weil mein Bauch, ich habe die ganze Zeit halt Stress gehabt, weil ich halt gedacht habe, okay, ich muss jetzt Social Media machen und das hat sich voll auf meine Psyche ausgewirkt und ja, damit muss ich jetzt persönlich klarkommen, ne, dass mich das auch irgendwie stresst und dass es auch irgendwie eine Belastung ist. So, aber ja, das nehme ich gerne in Kauf, weil ich habe das Gefühl, fürs größere Ganze ist es auf jeden Fall alles wert.
Das ist der Weg.
Definitiv, ja, auf jeden Fall.
So sagen es, glaube ich, die Mandalorian.
Genau.
Das ist der Weg.
Ja, voll.
ich hab noch ein paar ganz schnelle Fragen.
Klar.
Die kannst du mit einem Wort oder einem Satz ganz kurz beantworten. Wie entspannst du dich nach einem intensiven Arbeitstag?
alle Lichter aus, hinlegen und entweder einfach nur so atmen oder Musik hören.
Mhm. Was ist dein Lieblingsmusikgenre?
80s.
Hast du einen Lied, was du uns mitgeben wollen würdest?
Ein Lied. Oh ja, es ist schwierig, es ist 1000 Lieder in meinem Kopf. Ein Lied. Jetzt bin ich irgendwie, habe ich das Gefühl, ich muss jetzt was aus den 80s nehmen. Muss ich natürlich nicht. Musst
du nicht. Aber, also, könntest du aber.
Könnte ich aber. Ich habe was Cooles, das ist super random vielleicht, aber ich mag das, ist irgendwie eine coole Energie. Better Than Gold. Das ist ein Drum and Bass Hybrid Track. Also es ist so elektronisch, aber auch mit so akustischen Elementen. Das knallt. Das ist krass, das geht gut voran.
Alright.
Better Than Gold, ja, auf jeden Fall.
Ja. Künstler? Kennst du den?
Ja, Dustin, Austin, irgendwas, keine Ahnung. Sekunde. Frag mal die nächste Frage, ich sag's dir parallel dazu.
Die nächste Frage wäre, ob du Offline-Tage hast.
Noch nicht, das ist unvernünftig, aber ich werde das wahrscheinlich einbauen, weil sonst werde ich wahrscheinlich komplett verrückt.
Ja. Kannst du dich an deinen ersten Gedanken nach dem Aufwachen heute erinnern?
Ja, was sage ich nicht. Das war was Persönliches, das war was Schönes.
Aber du kannst dich erinnern.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe an den Traum gedacht, den ich hatte.
Mhm. Ja, brauchst du nicht sagen. Ja. Hast du ein bestimmtes Morgenritual, was dich für den Tag motiviert?
In letzter Zeit versuche ich öfter Eis zu baden. Also ich habe draußen eine Regentonne so und ins Wasser gehen, um den Tag zu starten. Einfach auch, um irgendwie einfach loszulegen. Aber generell bin ich so ein bisschen mit der Routine so ein bisschen schwierig, weil ich irgendwie impulsiv irgendwie jeden Tag was anderes machen will. Und das lerne ich aber auch. Das ist Teil des Erwachsenwerdens auch für mich, die Routinen aufzubauen. Und ja,
ist auch hart als Selbstständiger. Da ist es schwieriger als Angestellter, glaube ich.
Ja, und ich glaube, wahrscheinlich ist es dann nochmal schwieriger für irgendwen, der eigentlich gar keine Referenz hat, weil hat noch kein anderer so gemacht. Und dann ist es immer so, was mache ich denn jetzt, Alter? Ich habe übrigens den Titel, ich habe den Interpreten. Das ist Better Than Gold von Justin Hawks, also so wie Hawk und dann ES, Hawkes. Justin Hawks und Andrew Haler oder so. Ja, findet ihr schon. Das ist cool.
Ja.
Das macht Bock, der Track.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Und was war dein Lieblingsspielgerät als Kind?
Oh Gott. Mein Lieblingsspielgerät kommt drauf an, wie alt. Also okay, das ist geil. Okay, das muss ich kurz aufmachen, weil ich bin ja jetzt immer noch ein technisches Spielkind. Aber das war, ich glaube, es war absolut gestört krank. Ich war das komplette Spielzeugkind. Ich habe immer in meinem Zimmer gehangen und immer irgendwas gebaut und hatte meine Welten und habe daran getüftelt. Also wahrscheinlich war es eine ganze Zeit lang Lego Duplo und dann war es irgendwann Playmobil und dann habe ich irgendwann habe alles durch. Irgendwann war ich bei landwirtschaftlichen Fahrzeugen im Faktor wie heißt es, im Maßstab 1:16 von Bruder Spielwaren. Habe ich alles von gehabt, aber ich habe meinen ganzen Alltag damit verbracht, irgendwelche Prozesse nachzuspielen. Und deswegen bin ich auch in der Lage gewesen, irgendwann mir die andere Technik anzueignen, weil ich super krass spiele. Ich kann gut spielen. Genau. Also alle möglichen Fahrzeuge wahrscheinlich, irgendwelche Spielfahrzeuge.
Hast du ein technisches Gadget, ohne dass du nicht leben könntest oder wolltest?
Ja, wahrscheinlich den Multi-Problemlöser, das Handy, alleine um Songideen festzuhalten und ein kleines Musikstudio da drin zu haben und irgendwie Ideen digital wandeln zu können. Ein technisches Gadget, ja. Wahrscheinlich wäre es das.
Ja. Ja, ist auf jeden Fall eins. Hast du ein Vorbild im Bezug auf Parkour?
Ja. Aber nicht nur eins. Ich versuche da immer so das zu mischen. Was ich aber zum Beispiel ganz toll finde, ist, jetzt muss ich kurz überlegen, stimmt das? Ihr könnt ja mal schauen auf Instagram, wir sind ja auf Instagram, ihr könnt mal suchen nach Tim Champion. Tim Champion, der hat einfach eine krasse Stabilität. Das ist einfach so clean, die Technik ist so gut. Das ist, ja, da merkt man nämlich, das finde ich nämlich beeindruckend, da merkt man, dass die Leute wirklich das Training durchziehen und auch da an einen Punkt kommen, wo andere noch nicht waren, weil sie das einfach wirklich durchziehen, weil da wirklich was hintersteckt. So, das finde ich beeindruckend, weil ich selber immer eine lange Verletzungshistorie hatte und immer viel das gemacht habe und dann das und nicht irgendwie an einer Sache dran geblieben bin. Also wenn ihr Training macht, Leute, dann bleibt doch dabei und macht es dann auch am besten jeden Tag oder halt regelmäßig und nicht so wie ich.
Macht's nicht so wie ich. Das ist gut. Hast du denn ein Buch, was du jedem und jeder empfehlen würdest, mal gelesen zu haben?
Die Kunst des Lebens von Erich Fromm, würde ich sagen. Oder
gute Bücher geschrieben.
Oder was auch geil ist, Haben oder Sein. Finde ich auch gut von ihm.
Ja, auf jeden Fall.
Also die beiden kann man sich aussuchen. Entweder das oder das, was man gerade mehr fühlt. Genau, ja. Das ist eigentlich ganz gut. Also die Gedankengänge finde ich sehr angenehm. Da habe ich das Gefühl, viele der Dinge, die ich gedacht habe, hat er nochmal schön, also war natürlich vor meiner Zeit, aber hat er schon auch schön hingeschrieben und schön kompakt gemacht. Ja, also Erich Fromm, Kunst des Lebens.
Ja. Amelou hat auch einen richtig guten Song, Haben oder Sein, genannt. Den kann man sich auch mal reinziehen. Deutsch-Rap. Ziemlich nice.
Geil.
Nice.
Hat das einen direkten Bezug dazu, oder?
Also klar, im Titel, ne?
Ja. Geil.
Hast du ein Buch, was du gerade liest?
Ich lese gerade Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation. Von
Rosenberg.
Ja, von Rosenberg, genau. Das wurde mir empfohlen von einer sehr guten Freundin, weil ich mich immer ein bisschen schlecht geredet habe. Also die Kommunikation mit mir selber war so ein bisschen nicht so gut. Und das ist krass. Also das ist cool. Kann ich empfehlen.
Was ist deine Lieblingsjahreszeit?
Frühling. Rausgehen und die Energie wieder spüren. Ich habe es heute Morgen noch gedacht, dieses Gefühl, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird und vor Frühling zum Parcours machen, die perfekte Zeit. Vor allem, wenn es nicht so warm ist, man kann sich richtig schön auspowern, ohne komplett zu schwitzen. Die Sonne ist da. Sehr gut.
Ja. Und jetzt die vorletzte Frage, würde ich mal sagen. Wenn du mit einem Schnips von jetzt auf gleich was ändern könntest auf der ganzen Welt, was wäre das und warum?
Ich habe das Gefühl, die Verantwortung kann ich nicht tragen. Also ich weiß nicht. Das ist ein bisschen zu einfach gedacht, habe ich das Gefühl. Vielleicht sowas wie, dass die Leute einfach mal einen Tag chillen und freundlich sind, so, und sich gegenseitig verstehen und einfach mal lieb sind, so. Ja.
Ja.
Vielleicht sowas.
Tag Auszeit.
Vielleicht sowas, ja.
Mhm. Und jetzt kannst du dir zum Abschluss noch was wünschen, was ganz Persönliches, was für deine Arbeit oder was für die Welt ist, völlig egal, es obliegt völlig dir. Jetzt mal überlegen, ob welche Fähigkeiten, Dinge, Informationen, Ideen, Ressourcen du gebrauchen könntest. Weil du hast schon ein paar, hast du schon gesagt, immer mal wieder, aber kannst auch noch mal gerne bündeln. Mhm. Wir gucken mal, was das Universum so drauf hat. Und alle, die das jetzt sehen, später sehen oder anhören, sind natürlich herzlich eingeladen, Adrian diesen Wunsch zu erfüllen. Lass mal hören.
Also ich hab natürlich immer den Wunsch, irgendwie mehr Ressourcen nutzen zu können, um größere Ideen umzusetzen und um größere Dinge zu machen. Ich glaube, was ich mir selber wünsche, ist so ein bisschen skalieren zu können. Also irgendwie ich habe so ein kleines Ministudio hier. Ich würde eigentlich gerne viel viel mehr machen, so, und irgendwie auch zu diesem Großen irgendwie hinkommen. Und ich glaube, an sich habe ich alles, was ich brauche. So, ich muss mich wahrscheinlich nur selber zusammenreißen und Disziplin lernen und das weitermachen. Aber wenn mich jemand unterstützen will, dann bleibt gerne mit dabei. irgendwann wird es auch die Möglichkeit geben, irgendwas zu kaufen. Ich habe auch einen Spendenlink in meinem Profil. Aber ansonsten alles, was irgendwie ich finde mal, wenn man irgendwem eine Spende gibt oder so, ist das super viel Verantwortung und irgendwie auch das ist ein krasses Geschenk. So, und ich möchte irgendwie, dass Menschen ein gutes Gefühl dabei haben können oder auch sich sicher sein können, dass das, was mir gegeben wird, auf jeden Fall in meine Mission fließt. So, und meine Mission ist halt, habe ich ja schon so ein bisschen erzählt. Meine Mission ist auf jeden Fall, diese ganzen Perspektiven sichtbarer zu machen und für mehr positives Miteinander irgendwie auch zu sorgen, ne? Und all das, ja, technische Umsetzbarkeit, so, also dass ich irgendwie mehr Equipment haben kann oder halt meine Freunde bezahlen kann, mir zu helfen, so ein Team aufbauen kann, das ist, glaube ich, so das, was irgendwie, ja, das ist mit der größte Wunsch eigentlich, dieses Jahr so ein bisschen finanziell die Probleme zu lösen und so ein bisschen freier zu werden und vor allem halt meine Freunde zu bezahlen und das Ganze so voranzutreiben, dass das wirklich auch, dass das noch mehr Schwung bekommt und noch größer werden kann, ja.
Nice, das wünsche ich dir, dass das alles in Erfüllung geht.
Ansonsten, ich habe alles, so, also ich habe eigentlich alles, was ich brauche, so. Aber natürlich, wenn das, ja, wie gesagt, ich wiederhole mich.
Damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, geht unser spannendes Gespräch mit Adrian, dem Perspektivpionier, einem Ende zu. Hey, herzlichen Dank dir, Adrian, dass du dir die Zeit genommen hast.
Das war so cool.
2 Stunden
das
jetzt.
War nice. Ja,
ich fand, das hat richtig gut geflowt.
Ja, voll.
Ich danke dir für deine Leidenschaft, für die Freiheit des Spielens und ja, deine musikalische Reise mit uns geteilt zu haben und die Einblicke als Outdoor-Parcours-Trainer und deine Visionen fürs Spielen. Waldspielplatz und generell Kind sein, waren sehr inspirierend und haben gezeigt, wie wichtig es ist, eben den kindlichen Geist in uns allen lebendig zu halten. Und wir haben heute nicht nur über deine berufliche Laufbahn gesprochen, sondern auch, ja, eben wie gesagt, deine kreative Ader näher beleuchtet, Kind sein. Ja, gibt uns allen auf den Weg, uns zu erlauben, öfter Kind zu sein und die Welt mit Neugier und Staunen zu betrachten und ja, unsere eigenen Spielplätze, sei es in der Natur, in unserer Fantasie oder in unserem Alltag zu bauen. Wir können nämlich alle zu Perspektivpionieren werden. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Nehmt Adrians Inspiration gern mit und lasst uns gemeinsam die Welt ein kleines Stück lebensfroher gestalten. Bleibt neugierig, bleibt kreativ und denkt dran, in jedem von uns steckt ein Kind, das beschützt, manchmal getröstet, motiviert und auf jeden Fall bewahrt werden sollte. Danke dir vielmals, Adrian.
Ja, gerne.
Schöne Zeit gewesen.
Auf jeden Fall, geht raus, entdeckt die Welt. Sie wartet darauf. Und ich sage immer, die Welt ist mein Spielplatz. Und vielleicht ist es ein cooles Motto.
Ja, finde ich auch. Spielen ist auch toll. Ernsthaft spielen als Erwachsener, finde ich richtig gut. Fällt mir auch so ein, wenn man jetzt irgendwie so sagt, hat man ein bisschen Gitarre gespielt und dann wird man gefragt, spielst du Gitarre? Und dann sagst du natürlich erstmal nee, weil das gleich irgendwie mit so richtig viel Erwartung zu tun hat. Ich spiele ja nicht, obwohl Spielen ja was völlig Wertfreies ist.
Ja,
ne?
Ja.
Spielen ist ja einfach nur erfahren und lernen und so. Von daher ist Spielen was Großartiges und ich finde, da sind irgendwie sollten keine Erwartungen dran geknüpft sein.
Auf jeden Fall, ja, einfach auch fließen lassen dürfen, ne? So. Es muss kein krasses Ergebnis sein. Der Prozess ist das Tolle daran.
Ja, der Weg ist das Ziel. Und das Ziel ist im Weg.
Ja, guck mal, perfekt. Besser kann man es ja gar nicht abschließen. Geil.
Jo, ich danke dir, Adrian. Ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns nächsten Donnerstag um 12 Uhr wieder. Dann habe ich Patrick Roach mit am Start. Das ist ein Synchronregisseur aus München, der auch selber Sprecher ist. Das ist die deutsche Stimme von Kit Harington. Der spricht Jon Snow bei Game of Thrones und Jeremy Allen White aus Shameless und The Bear. The Bear zum Beispiel. Außerdem macht er ebenfalls Musik und schreibt gerade an seinem ersten Buch. Und hören wir mal, was Paddy da nächste Woche zu berichten hat.
Sehr cool.
Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald, Adrian. Wir hören uns.
Dann bis bald. Tschüss.
Ciao.